Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Du kannst eigentlich mit jedem Rad losfahren, reduziere dein Gepäck, du brauchst nicht viel. Ich hatte mal eine Begegnung auf der Fähre in Finnland, da war eine junge Dame, die war ein bisschen durch Finnland gefahren und fragte dann so, weil die 4 Packtaschen hatte und die alle rappelvoll waren, was sie denn so dabei hat. Ja, sie sagte also, ich habe alleine schon 5 Gläser Nutella mitgenommen, weil ich die brauche. Das kann man auch unterwegs kriegen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge. Ich bin Sebastian Canaves und führe dich heute durch dieses tolle Gespräch mit Jörg. Ein Gespräch, was dich wahnsinnig inspiriert hat, so sehr, dass ich eine seiner Reisen vielleicht demnächst nachmache, wenn ich aus dem südlichen Afrika wieder zurück bin. Es warten auf dich verschiedene Reisen, die wir besprechen, alles Fahrradreisen. Und als Zuhörer habe ich so 2 Parteien oder 2 Grüppchen. Die eine, die sagt, Fahrradfahren ist absolut geil, und die andere, die sagt, naja, Fahrradfahren ist nicht so das, was mich so motiviert am Reisen, oder das mache ich nicht so gerne. Und ich sage immer, weil ich war auch Teil der letzteren Gruppe, Fahrradfahren ist ja irgendwie voll der Scheiß, bis ich irgendwann das Rennradfahren und Gravelbiken für mich entdeckt habe. Und ich sage immer, es gibt für jeden das richtige Fahrrad, man muss es erst entdecken oder beziehungsweise finden. Und dann macht Fahrradfahren auch richtig Spaß. Also wenn man gewohnt ist, immer nur mit so einem alten Oma-Rad zu fahren und daran keinen Spaß hat, dann muss man vielleicht einfach mal ein anderes Fahrrad nehmen oder austesten. Und dann wird man merken, dass Fahrradfahren ziemlich cool sein kann. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge, und vielleicht bist du ja genauso inspiriert, wie ich es war nach dem Gespräch, denn ich habe mich danach wirklich hingesetzt und vor allem diese baltische Tour nachrecherchiert, also von hier über Kiel mit der Fähre hoch rüber durch Schweden bis nach Finnland und dann mit der Fähre zurück. Eigentlich ganz geil, kann man vielleicht diesen Sommer mal machen. Wie dem auch sei, bleib auf jeden Fall dran und hör dir dieses Gespräch an, denn wir sprechen richtig lange. 1,5 Stunden übers Radfahren, verschiedene Touren in ganz Europa, die alle nicht unterschiedlicher sein könnten. Eins haben die aber gemeinsam, das Rad, aber die Erlebnisse und das, was Jörg so erzählt, sind richtig, richtig cool. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, und wenn du magst, hör doch mal auch in den Off the Path Daily Podcast vorbei, denn da veröffentlichen wir auch jeden Tag, Montag bis Freitags, eine neue kurze Folge unter 10 Minuten, und da brauchen wir auch noch ganz, ganz viele tolle Follower, wie wir sie halt auch hier haben, beziehungsweise nicht Follower, sondern Abonnenten, wie wir sie halt auch hier im Off the Path Weekly haben. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn du da einmal vorbeischaust. Und ja, das war's für diese Woche. Ich sollte langsam mal aus dem südlichen Afrika zurückkommen und mich in meine Sommerabenteuer in Deutschland stürzen. Wenn du wissen möchtest, was ich gerade mache und was gerade aktuell ist, dann schau doch gerne mal auf Instagram vorbei unter Off the Path. Da bekommst du einen ganz guten Einblick in unser tägliches Reiseleben. Wir sind nach wie vor sehr viel unterwegs. Mein Team und ich haben viele, viele Wochen und Monate investiert, damit wir all diese Inhalte voraufnehmen können. Denn der Sommer ist immer sehr voll. Und jede Woche sind wir irgendwo anders. Also schau doch gerne mal vorbei, folg uns. Und wenn du magst, schau auch mal auf offthepath.com vorbei, /Gruppenreisen. Da findest du nämlich alle Details zu unseren Gruppenreisen, wo wir dich und andere mitnehmen in kleinen Gruppen, Meistens also wirklich zwischen 8 und 12 Personen. Also sie sind wirklich nicht groß, sehr, sehr intim. Und wir erleben die coolsten Dinge in Namibia, in Botswana, in Costa Rica, in Finnland. Das ist wirklich immer was ganz, ganz Besonderes. Und ich würde mich freuen, wenn du Lust hast, einmal mitzukommen. Ganz viel Spaß mit Jörg. Alle Infos zu Jörg und seinen Komoot und so weiter findest du in den Shownotes. Viel Spaß mit diesem Gespräch. Ich freue mich, über dein Bikepacking-Abenteuer zu sprechen. Endlich mal wieder ein bisschen Bikepacking. Wir haben immer mal wieder so verrückte Leute wie dich und mich. Ich liebe sie ja auch. Aber du bist noch mal ein bisschen extremer. Und wir sprechen über deine ganzen Erlebnisse. Du hast, Fahrradfahren ist Teil deines Lebens oder ist dein Leben?
Ich würde sagen, Teil meines Lebens. Ich habe ja auch noch eine Familie im Hintergrund und habe 4 Kinder, die allerdings schon inzwischen außer Haus sind. Und jetzt seit 2016 steht das Radfahren verstärkt wieder im Vordergrund. Das hat aber auch damit zu tun, ich habe auch in meiner beruflichen Laufbahn mehr als 60 Länder besucht und da will ich das Reisen nicht ganz aufgeben.
Ja, du nennst es Radfahren. Heute nennt man es Bikepacking.
Ja, gut.
nein. Also du bist halt eben noch einer der Ursprungs-Bikepacker, Radfahrer, die halt wirklich extrem viel gesehen haben. Ich meine, du hast mir geschrieben, ich glaube, und das ist halt eben das, was heutzutage, glaube ich, fast unvorstellbar ist. Mit 13 Jahren bist du alleine von Helmstedt nach Sylt gefahren, hast die Erlaubnis deiner Eltern bekommen und die einzige Bedingung war, alle 2 Tage einen Anruf aus der Telefonzelle für 20 Pfennig nach Hause zu telefonieren. Das ist ja für heutzutage ist das ja unvorstellbar. Die Welt hat sich so krass verändert. Aber Richtig. Seitdem ist Radfahren einfach Teil deines Lebens. Ja. Und du hast, ich würde mal fast sagen, also auf jeden Fall über 1,5 Millionen Kilometer wahrscheinlich auf dem Rad zurückgelegt, oder? Also das
sieht ja, schon ich alles sehr, sehr viel damals, aus. Damals habe ich es dann natürlich gar nicht so aufgezeichnet wie heute. Im Moment habe ich, seit 2019 im Schnitt zwischen 10 und 12.000 Kilometer im Jahr.
Ja.
So grob über den Daumen. Und bin eben auch beispielsweise von Lüneburg nach Hamburg gependelt teilweise. Da kommen natürlich auch ordentlich Kilometer zusammen, wenn ich zur Arbeit 50 Kilometer mit dem Rad hinfahre und wieder zurück.
Ja, also auf jeden Fall eine Menge. Jetzt wollen wir heute mal uns die Zeit nehmen und mal so die letzten 5, 6, 7 Reisen mal ein bisschen genauer besprechen und vielleicht den einen oder anderen inspirieren, es dir nachzumachen. Denn darunter sind ja wirklich ein paar sehr, sehr schöne Touren, die ich halt theoretisch kenne, praktisch nicht. Ja. Auch eine sehr, sehr extreme Tour, darüber sprechen wir auch. Ja. Vor der ziehe ich meinen imaginären Hut, so viel sage ich mal vorweg. Okay. 2019, sprechen wir mal über die erste, Lüneburg, ich glaube, da lebst du, bist du in die schöne finnische Hauptstadt gefahren, Helsinki, einen Sommer über Dänemark, Schweden, die Online-Reisen nach Finnland.
Ja, genau. Also wir haben im Grunde genommen, meine Frau hat mich begleitet auf der Tour und wir haben im Grunde eine kombinierte Schiffsradreise gemacht. Soll heißen, wir sind erst nach Travemünde gefahren, dann sind wir mit der Fähre bis nach Helsingborg. Von dort aus dann durch Südschweden, nicht direkt an der Küste, sondern gerade durch Richtung Stockholm. Haben dann in Stockholm 4 Tage Pause gemacht und uns die Stadt angesehen, hatten uns ein kleines Ferienhaus gemietet und sind anschließend dann mit der Fähre wieder nach Mariannam, das ist die Hauptstadt der Orlandinseln. Und bei den Orlandinseln, da kann man also das prima kombinieren. Da sind Brücken zwischen den Inseln oder eben kleine Fähren, die auch nichts kosten. Und dann rüber nach Turku und dann praktisch von Turku nach Helsinki gefahren und dann mit der Fähre von Helsinki wieder zurück nach Deutschland.
Mega. Das geht ja, heutzutage geht das ja gar nicht mehr, weil diese Strecke Helsinki-Deutschland ja gar nicht mehr gibt. Aber ich bin die Strecke letzte Woche gefahren.
Doch, die Fähre fährt noch.
Helsinki, wohin?
Travemünde. Helsinki, ja, die fährt. Und die fährt auch diesen Sommer. Wir fahren nämlich diesen Sommer nochmal durchs Baltikum und fahren auch über Helsinki wieder zurück.
Okay, das war mir gar nicht bewusst. Ich war nämlich letzte Woche, bin ich am Mittwoch, glaube ich, bin ich von Turku nach Stockholm gefahren mit der Fähre. Und da war mir gar nicht bewusst, das habe ich gar nicht herausgefunden.
Nee, also es gibt von Finnline gibt es eine Fährverbindung, zwar eine tägliche, zwischen Travemünde und Helsinki.
Ah, das ist ja richtig cool. Das heißt, du kannst eine richtig coole Rundreise machen.
Genau.
Und auch wenn sich das so wahnsinnig extrem anhört, von Deutschland nach Helsinki zu fahren, ist es ja in Kilometern gar nicht, ja, nicht mal so viel.
Ne? Wollte ich gerade sagen, das sind etwas über 1000 Kilometer. Ja. Also die wir damals gefahren sind, weil natürlich immer viel Wasser dazwischen ist, was wir dann mit den Schiffen gemacht haben.
Ja.
Und das war eine Reise, dazu muss man sagen, ich bin mit meiner Frau unterwegs. Meine Frau fährt E-Bike aus gesundheitlichen Gründen. Ich fahre normales Rad und das hat wunderbar funktioniert. Also das ist wirklich eine Route, wo ich sage, die kann man mit ein bisschen Kondition auch in hohem Alter locker nachfahren. Insbesondere, cool. Weil natürlich ich muss mich natürlich am Anfang entscheiden, will ich Zelten oder will ich feste Unterkünfte. Ich werde in diesem Jahr 65, das heißt, da ist das Zelten vielleicht nicht mehr ganz so angesagt. Und wenn ich feste Unterkünfte habe, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, das Rad aufzuladen, falls ich mit E-Bike unterwegs sein will. Und das muss man sich natürlich vorher im Klaren sein. Und man muss sich im Klaren sein, wenn man im Sommer fährt, dass in Schweden alle Ferien haben und man rechtzeitig sich kümmern muss um die entsprechenden Unterkünfte. Aber wenn ich feste Unterkünfte habe, das sei natürlich auch gesagt, habe ich natürlich den Vorteil, ich habe deutlich weniger Gepäck.
Ja.
Kein Zelt, keine Matte, kein Kochzeug meistens. Also bis auf vielleicht, wenn ich mir einen Kaffee machen will. Aber ansonsten kann ich damit sehr, sehr leicht im Gepäck reisen. Also um das vielleicht auch mal kurz zu sagen, unsere Gepäckgewicht, ohne jetzt rein, was die Klamotten angeht, liegt meistens bei 2 Kilo.
Okay.
Also einmal Klamotten zum Wechseln und einmal abends eine lange Hose, wenn man in ein Restaurant gehen will, und das war's.
Ja.
Und dann waschen wir unterwegs. Das trocknet ja alles, die Sportsachen, die trocknen ja unglaublich schnell. Und das zieht man einmal durchs Wasser und wir sind ja nicht auf einer Modenschau. Von daher, also kann man mit ganz leichtem Gepäck unterwegs
sein. Ihr seid auch schon ein bisschen länger zusammen, ihr könnt euch gut riechen.
Wir sind 35 Jahre, 36 Jahre verheiratet, morgen 36.
Wow, herzlichen Glückwunsch. Ja, nee, aber 2 Kilo Klamottengepäck ist natürlich wirklich wenig, ne? Also
ja,
so zum Vergleich, wenn ich mal unterwegs bin, also ich habe natürlich halt auch, also auch wenn ich ohne Zelt und ohne Isomatte unterwegs bin, habe ich halt einfach mal diese ganze Technik mit dabei, um alles zu dokumentieren. Das ist natürlich, das kommt bei mir immer so, das ist mein Hauptbatzen. Ich habe ganz wenig Klamotten dabei.
Ja.
Aber ich lasse auch meine ganzen schicken Klamotten fürs Abendessen. Es ist immer so peinlich mit Birkenstock oder noch schlimmer mit Adiletten ins schöne Restaurant zu gehen.
Gebe ich dir 100% recht. Und das ist natürlich der Punkt, also um mal vielleicht kurz das auszuweiten. Wenn ich also alles zusammenrechne, was ich auf der EDT, also auf der European Divide dabei hatte, wenn mit 5 Kilo Wasser, alles Werkzeug, Zelt, alles drum und dran, hatte ich 12 Kilo.
Ja.
Gewicht.
Auch noch sehr wenig. Also es ist viel im Vergleich zu der Tour, aber es ist auch noch sehr wenig, vor allem wenn du halt berechnest, dass du halt, wie du sagst, also 5 Kilo Wasser halt irgendwie dabei hast, was ja halt auch variiert, aber halt Maximum halt 5 Kilo.
Genau.
Das Startgewicht ist, das ist schon irre. Aber lass uns mal nochmal über diese Reise jetzt mal sprechen, weil ich finde die eigentlich echt total spannend, weil das so eine Reise ist, die halt im Kopf, wenn man es hört, wie wir jetzt schon gesagt haben, total extrem ist. Wenn man sie sich aber ganz genau anschaut, die Strecken übersichtlich sind, du hast gesagt, etwas über 1000 Kilometer, das kann man in,
also ich sag mal, 14 ganz normalen, Tagen relativ in 14 entspannt Tagen machen. Bis 3 Wochen, wenn man sich ein bisschen was angucken will. Wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, dann gucken wir eben auch viel kulturell uns irgendwas an. Da sind dann die Tagesetappen kürzer. Wenn ich alleine unterwegs bin, sind die Tagesetappen länger, weil ich da mich mehr aufs Fahren konzentriere. Und das ist aber gut in 3 Wochen zu machen. Also wenn man sich eben auch noch Städte wie Helsinki, Turku oder Stockholm angucken will oder unterwegs bestimmte Sachen, dann ist das gut in 3 Wochen zu machen. Und das heißt, das passt eigentlich in jede Sommerferien rein.
Ja.
Für jemanden, der das nachfahren will. Was man allerdings nicht unterschätzen darf, sind 2 Sachen. In Finnland insbesondere gibt es keine Radwege. Das heißt also, ich teile mir die Straße mit LKWs oder ähnlichen Geschichten, wenn ich nicht gerade Gravel fahren will. 100% Gravel. Aber auch da gibt's ein bisschen, muss man gucken, weil meistens habe ich so eine Art Fischgrätenmuster bei den Straßen. Das heißt, ich habe eine Hauptstraße und dann gehen die sackgassenmäßig ab, wie so Gräten, die Stichstraßen. Das heißt, die haben teilweise untereinander keine Verbindung. Das muss man sich also vorher genau angucken. Das ist der eine Punkt. Und die Fähre zurück von Finnland ist nicht gerade günstig. Das muss man auch sagen. Auch mit dem Fahrrad. Also ich habe jetzt letztes Jahr zurück über 500 Euro bezahlt.
Wow.
Das ist eine Menge Geld und das
muss man. Aber du bist allerdings auch, muss man sagen, irgendwie 36 Stunden, 40 Stunden unterwegs.
Ja, du bist anderthalb Tage unterwegs.
Ja.
Also die geht um 15 Uhr los und kommt am darauffolgenden Tag um 21 Uhr in Travemünde an.
Ja. Also und das ist ja schon eine Mini-Kreuzfahrt.
Ja, genau. Das ist im Grunde genommen, du bist da zwar brauchst ein paar Mahlzeiten und so weiter. Von daher ist das, und ich muss natürlich auch sagen, letztes Jahr konnte ich das nicht vorher planen, weil ich nicht wusste, wie lange die Route dauert und musste von heute auf morgen die Fähre buchen. Das ist natürlich bei Frühbucher noch wieder was anderes.
Ja, okay.
Und was ihr seid, ja? Vielleicht noch eine Sache, was ich nicht empfehlen würde, ist ein Schlafsessel. Weil wir sehr viele LKW-Fahrer haben, die dann auch mal ein oder Durst trinken. Wenn, dann würde ich immer die billigste Kabine buchen oder sowas, dass man sich ein bisschen zurückziehen kann.
Das ist übrigens auch, also ich bin jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr viel Fähre gefahren und diesen Sommer steht auch noch einiges an. Es gibt ja Fähren, wo das ja gar nicht mehr angeboten wird tatsächlich. Also ich bin jetzt ja letzte Woche mit der Baltic Princess gefahren von Talexilja, da gibt es gar keine Sessel mehr. Und wenn du über Nacht fährst, musst du immer eine Kabine buchen. Und das ist halt auch schon deutlich entspannter und du kommst halt auch einfach ganz anders an, ne?
Ja.
Als wenn du halt in diesen großen Räumen, also ja,
genau.
Das ähnelt dann wieder Fliegen.
Ja, das ist tatsächlich keine Erholung. Und jetzt, also da zurück, ich hatte einen Schweizer mit mir in der Kabine, wir haben uns prima unterhalten. War also alles wunderbar, entspannte Fahrt.
Ganz prima. Ja, also ihr seid in der Heimat losgefahren, nach Travemünde, genau. Lüneburg, Travemünde, habt ihr das vielleicht noch irgendwie einen Stopp eingelegt?
Nee, das sind 90 Kilometer, das kann man so durchfahren.
Okay, sehr schön. Und dann einfach auf die Fähre drauf. Du hast gesagt Helsingborg, Travemünde, Helsingborg. Wer fährt das? Ist das Stena Lines?
Das ist Stena, ja. Ich glaube, es ist Stena. Ich habe es gar nicht mehr so genau im Kopf. Aber das ist auch so eine tägliche Verbindung und das dauert ja nicht lange. Also ich glaube 6 Stunden oder sowas.
Ja.
Und das war's dann. Und dann haben wir in Helsingborg übernachtet praktisch und dann von da aus gestartet. Haben unterwegs noch Freunde besucht und so weiter. Also das war eine super entspannte Reise und wir hatten damals auch wirklich Topwetter. Das muss man auch dabei sagen. Das ist ja in Skandinavien auch immer so ein Ding. Aber da hatten wir tatsächlich nicht einen Tag Regen.
Das ist mega. Das heißt, du kannst einfach wirklich jeden Tag wirklich richtig schön nutzen.
Genau.
Und da macht es auch Spaß. Ich meine, klar, es kann schon auch mal richtig ekelhaft sein und wochenlang regnen, aber so macht Fahrradfahren natürlich ein bisschen mehr Spaß.
Ja, völlig klar. Also das, natürlich hat man seine Regensachen dabei, logischerweise. Und da auch vielleicht ein Tipp, wirklich da nicht dran sparen an Regenklamotten irgendwie, ich sage jetzt mal, aus dem Discount, wo ich keine Atmungsaktivität habe oder sowas, sondern die Regenklamotten sind schon gerade in Skandinavien essentiell und die sollten auch richtig, richtig gut sein.
Und ihr seid dann von Helsingborg nach Stockholm quer durch oder an der Küste?
Nein, da sind wir quer durchgefahren. Und haben meistens über Airbnb oder wir haben auch schon über Warm Showers Übernachtung gebucht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Warm Showers besprochen habt.
Kenne ich, aber erzähl gerne nochmal. Also
Couchsurfing
für Fahrradfahrer.
Ganz genau. Und das kann man teilweise sehr kurzfristig machen, teilweise auch ein bisschen länger. Wir haben hier bei uns im Schnitt am Elbe-Radweg 6 bis 7 Leute pro Jahr. Allerdings auch schon seit jetzt Jahren aus. Ich glaube, inzwischen 10 verschiedene Nationen.
Cool.
Und da sind teilweise auch sehr skurrile Typen dabei. Aber das macht dann eben auch richtig Spaß und ist natürlich deutlich schöner, als wenn ich irgendwo in einem anonymen Hotel bin.
Ja, klar. Es ist aber auch Geben und Nehmen. Ne? Also ich habe es ehrlich gesagt noch nie genutzt. Ich habe immer mal wieder überlegt, Leute hier einzuladen, weil wir halt hier halt eben auch an der Elbe halt eben auch tatsächlich sind. Wir sind ja ein bisschen nördlicher von euch, weil ich das immer sehr, sehr cool finde, mit Reisenden in Kontakt zu kommen und deren Geschichten halt irgendwie so zu hören. Ne?
Ja,
also genauso wie ich es halt total genieße, mit dir über deine Reisen zu sprechen, weil ich halt eben weiß, wie cool es halt ist. Und ehrlich gesagt, ich bin gerade schon am Überlegen, kann ich das diesen Sommer schon machen? Und ich habe auch gar nicht die ganze Geschichte gehört und wir haben nur eine Reise besprochen.
Ja, also um vielleicht einen kleinen Abstecher zu machen, das muss ich aber mal erzählen bei Warm Showers. Wir hatten vor 2 Jahren mal hier 2 Engländer, 74 und 76 Jahre alt, die noch nie eine Fahrradtour gemacht haben, aber zusammen ans Schwarze Meer wollten. und die sogar, also typisch britischer Humor, eine Fußbank brauchten, um aufs Rad zu kommen. Aber die haben das geschafft. Das war ein ganz, ganz toller Abend, als die hier über Wormshowers bei uns aufliefen. Und solche Begegnungen, die bereichern das Ganze natürlich.
Ja.
Ja, das ist mal klar. Nein, und das haben wir eben auf unseren Reisen dann auch gemacht. Mal funktioniert das gut, mal nicht, weil wir natürlich gucken müssen, bei solchen Übernachtungsmöglichkeiten, liegt das an der Route oder nicht?
Ja, klar.
Das ist halt immer die Frage.
Inwieweit planst du denn auf so zum Beispiel auf der Route? Wie weit, du hast ja gesagt, Sommer und alle haben Ferien und so. Hast du alles vorgebucht? Und
ja.
Das nimmt dir natürlich auch diese Flexibilität, die das Radreisen halt einfach auch so schön macht, ne?
Richtig, das kommt ganz drauf an, auf die Tour und mit wem ich unterwegs bin. Wenn ich feste Unterkünfte brauche, beispielsweise um ein E-Bike zu laden, dann buche ich vor. Dann versuche ich das durchzuplanen. Wenn ich alleine unterwegs bin, dann habe ich festgestellt, reicht das, wenn ich von einem Tag auf den anderen plane.
Ja.
Je nachdem. Also da kommen wir nachher auch noch drauf, aber jetzt gerade vorletzte Woche an der französischen Atlantikküste, da haben wir auch nur von Tag zu Tag geplant.
Ja. Das kann man ja natürlich jetzt auch ganz gut machen. Ne? Jetzt ist natürlich deutlich
Vorsaison.
Weniger los, als wenn du jetzt irgendwie in ein paar Wochen, ich glaube, ich würde sagen, so ab Ende April, Mai, wird es dann schon knapp.
Keine Chance. Und das ist eben in Skandinavien nicht so, dass die versetzt Ferien haben, sondern in Skandinavien haben die alle auf einen Schlag Ferien. Ja. Und dementsprechend sind natürlich in der Zeit, und die haben ja 3 Monate Sommerferien, ist da alles dicht. Da muss man wirklich lange im Voraus gucken, dass man dann auch, wenn man sagt, ich will jetzt 80 Kilometer am Tag fahren, finde ich überhaupt eine Unterkunft in der Ecke, wo ich hin will.
Ja.
So, und das ist dann, also ich plane im Grunde genommen meistens die Routen 3-mal. Erstmal die Idealroute, dann höre ich mir von meiner Frau an, was sie sich alles angucken will. Dann wird das reingebastelt und anschließend werden die Unterkünfte gesucht. Also, dass das dann am Ende vernünftig steht, ne? Und wenn ich aber selber unterwegs bin, dann bin ich da deutlich flexibler.
Ja. Du hast vorhin erwähnt, zum Beispiel, dass Finnland, Entschuldigung, dass Finnland ja keine Fahrradwege hat zwischen den großen Städten. Wie ist das denn in Schweden? Also ihr seid ja in Helsingborg gestartet, rüber nach Stockholm. Da seid ihr wahrscheinlich über Jönköping und so weiter an den großen See entlang gefahren, rüber
auf die Küste. Das ist aber in Schweden nicht großartig anders. Da teile ich mir auch viele Straßen. Einmal sind wir sogar von Komoot auf die Autobahn gefahren worden. Da gab es auch keinen anderen Weg. Da mussten wir mit dem Fahrrad über die Autobahn in Schweden.
Ach,
das ist nicht sonderlich schön. Das waren auch nur 4 Kilometer. Aber das ist in Schweden auch. Und in Schweden muss man wissen, die schwedische Bahn transportiert keine Fahrräder. Das ist, wenn man irgendwie nicht gerade eine Runde fährt, extrem schwierig. Also Flixbus ist auch ein bisschen schwierig. Örtliche Busunternehmen nehmen nur Fahrräder mit, wenn sie Platz haben.
Mhm.
Aber die schwedische Bahn transportiert keine Fahrräder. Das war im letzten Jahr auch echt ein kleines Problem, als ich da in der Planung war. Das muss man wissen.
Was ist dann die Alternative? Also
es gibt keine Alternative. Du kannst im Grunde genommen nur Rad fahren oder du kannst gucken, dass die lokalen Busunternehmen dich irgendwie mitnehmen.
Ja.
Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig in Schweden. In Südschweden geht das alles, weil da ist ja viel Zivilisation, sag ich mal. Aber in Nordschweden, wenn ich da Verpflegungspunkte habe, die 250 Kilometer auseinander liegen, dann wird es schon ein bisschen eng, dann muss ich wirklich exakt planen.
Ja, im schlimmsten Fall muss man sich natürlich irgendwie einen Mietwagen mieten und
oder sowas.
Irgendwie so, also einfach nur mal so, man muss ja immer in Lösungen denken, statt in Problemen.
Genau, aber man kann natürlich dann auch auf die beiden Nachbarländer ausweichen. In Norwegen ist überhaupt kein Problem mit dem Fahrrad im Zug und in Finnland nehmen auch die Buslinien Fahrräder mit.
Ja, okay. Ich bin letzte Woche zum allerersten Mal Zug gefahren in Finnland.
Puh.
Da denkst du, da kommst du ja wirklich ein bisschen arm vor in Deutschland. Also das ist ja unglaublich, dass die ganz normalen Züge alles können und machen und ausgebaut sind. Das ist Wahnsinn.
Also da kann ich natürlich auch ein paar Sachen erzählen. Also nur letzte Woche der TGV von Nantes nach Straßburg auf die Minute pünktlich. Ich fahre nach Offenburg, der Zug gleich 1 Stunde Verspätung. Das ist so typisch. Aber gut, das ist ein völlig anderes Thema. Ne?
Ja,
jedenfalls, also kriegen
wir irgendwann wieder hin.
Ja, das ist, also finde ich, wenn man den Norden mag, man muss natürlich immer damit rechnen, dass das Wetter nicht mitspielt oder sonst irgendwas, aber wenn man den Norden mag, ist das eine ganz, ganz tolle Tour, finde ich. Insbesondere, weil eben auch zwischendrin so ein paar Großstadt-Highlights dabei sind. Das kann man gut fahren. Natürlich, überall brauche ich ein bisschen Kondition. Das ist gar keine Frage. Und ja. Ich habe auch festgestellt, also wenn ich Partner suche für etwas längere Radreisen, wird es in meiner Altersgruppe schon extrem eng. Muss man auch sagen.
Aber E-Bikes hilft ja wirklich, ne?
Also, dass ja, du E-Bikes, halt E-Bike hilft wirklich. Und ich habe überhaupt gar kein Problem mit E-Bikes, ganz im Gegenteil. Die sind heute so leicht teilweise inzwischen und so, verbrauchsfreundlich. Und zur Not kann man sich auch noch einen zweiten Akku mitnehmen. Also das ist wirklich eine gute Alternative.
Ja. Ja. Also ich glaube auch. Also das ist halt. Und du hast gerade gesagt, also diese Reise, die ist ja, du hast ja relativ viel Zivilisation, aber du hast halt eben auch sehr viel Natur zwischendurch. Das ist richtig. Halt so ein perfekter Mix aus rauskommen, aber du kannst halt trotzdem noch ein bisschen Sightseeing machen, Kultur, genau. Gute Restaurants, was auch immer dir wichtig ist, hast du auf dieser Tour immer wieder.
Ja, einmal das und natürlich, man muss trotzdem im Hinterkopf haben, Skandinavien ist ja allgemein bekannt, ist ein bisschen teurer als Deutschland. Das muss man natürlich im Hinterkopf haben. Aber im Großen und Ganzen finde ich, ist das wirklich eine tolle Gegend, um unterwegs zu sein. Dänemark natürlich auch, also überhaupt der ganze skandinavische Block, das finde ich, kann man sehr gut machen. Und Dänemark ist einfach auch natürlich bei uns hier vor der Haustür.
Ja, ja. Man kann natürlich auch die Tour ein bisschen verlängern und nach Fehmarn fahren, die Fähre rüber nach Rødby und genau. Dann halt nach Kopenhagen und dann einfach die Fähre von Kopenhagen rüber oder halt eben auch über die Brücke kann man nicht.
Man kann den Zug rübernehmen.
Aber das würde gehen.
Ja, natürlich. Du kannst nach Malmö oder ich bin jetzt auch schon öfter, wenn ich von Friedrichshafen, du kannst auch nach Dänemark hochfahren, Friedrichshafen und dann Göteborg. Das ist auch eine tolle Reise, insbesondere weil die Fähre nach Göteborg rein ist wirklich ein Erlebnis. Ja. Die fährt ja da ganz tief in den Fjord rein und also das ist eine ganz tolle Strecke und dann einfach in Schweden quer rüberfahren, das geht natürlich auch.
Ja, oder Helsingør nach Helsingborg, das geht auch. Also es gibt sehr, sehr viele Fährverbindungen. Ich glaube, wenn man halt auf der Ostsee unterwegs ist, dann geht's auch eigentlich fast gar nicht ohne Fähre. Ja. Und das ist schon super. Mega. Habe ich auf meiner To-Do-Liste. Ich bin inspiriert. Du hast mich überzeugt. ich habe das letzte Woche nämlich schon überlegt tatsächlich, als ich halt eben von Turku nach Stockholm gefahren bin. Da dachte ich so, so eine Ostseetour. Man muss ja nicht die ganze Runde machen. Man kann ja einfach nur bis nach Finnland fahren. Aber da habe ich tatsächlich nicht gewusst, dass wir immer noch eine direkte Verbindung mit der Fähre nach Helsinki haben.
Ja, und das geht eben, man ist dann ja schon relativ weit oder fast in der Mitte von Finnland. Und theoretisch kann man natürlich auch sagen, ich fahre die Ostsee bis Baltikum hoch, muss ich natürlich unter Umständen dann um den russischen Enklave drumherum fahren zurzeit. Ja. Und kann dann von Tallinn nach Helsinki fahren. Das machen wir jetzt im Herbst und fahren dann von Helsinki wieder zurück.
Ja,
das geht.
Ja, wir müssen aber auch darüber sprechen, man kann natürlich auch Fahrräder in Flugzeuge stecken, ne?
Also ja, natürlich.
Man kann, das geht natürlich auch, man muss nicht 36 Stunden oder 38 Stunden auf einer Fähre sitzen über Nacht. Man kann auch sich in einem Fahrradladen einen Karton schenken lassen oder für billig Geld abkaufen und dann das Fahrrad auseinanderbauen und mit nach Hause nehmen.
Ja, also insbesondere auch Richtung Südeuropa sind die Flüge auch mit Fahrrad exorbitant billig. Vielleicht einfach ein Preis, den ich jetzt gerade hatte. Ich wollte ursprünglich nach Bilbao fliegen vor 3 Wochen. Dann kam der Streiktag, mein Flieger fiel aus, deswegen musste ich dann einen Zug nehmen. Aber der Flieger, den ich gebucht habe, das waren von Hamburg nach Bilbao inklusive Fahrrad 129 Euro.
Wow. Welche Airline war das?
Das war Ventin oder so ähnlich, irgendwas mit V. Das ist so eine Billig-Airline von den Spaniern.
Ja, Voltaire?
Ja, oder so ähnlich heißt die. Also jedenfalls spottenbillig. So billig kann ich mit der Bahn gar nicht fahren, was ich persönlich gar nicht mal so gut heiße, dass die Flieger so billig sind. Aber das ist natürlich keine Alternative.
Und das stimmt.
Ich habe dann auch mir einen Radkarton besorgt von meinem Fahrradhändler meiner Wahl und habe das Rad verpackt, konnte es dann anschließend wieder auspacken. Ist egal. Aber das geht wunderbar. Und letztendlich, so Flughäfen wie Faro zum Beispiel letztes Jahr, die haben sogar direkt am Gepäckband 3 Montageständer für Fahrräder schon stehen.
Ach, das ist ja geil.
Ja, also da konntest du direkt vom deinen Karton vom Fließband nehmen und konntest es direkt aufhängen und zusammenbasteln mit einem Drum und Dran und konntest am Flughafen auch den Karton entsorgen.
Wusste gar nicht, dass die Algarve so eine Fahrraddestination ist.
Ja, also das ist fantastisch. Und dann direkt vorm Flughafen steht dann noch der nächste Decathlon, wo du dir dein Gas besorgen kannst oder sonst irgendwas. Das ist eine fantastische Infrastruktur für Fahrräder.
Mega gut. Also vielleicht in Zukunft dann nach Faro fliegen, Fahrrad auspacken und dann irgendwie nach Porto oder nach
Vigo,
A Coruña.
Also Fahrradtour. Die portugiesische Atlantikküste ist natürlich fantastisch.
Ja.
Das also toll. Wenn man auch, da muss man eigentlich sagen, da muss man auch ein paar Höhenmeter abkönnen.
Ja, klar. aber das ist cool. Hier ein kleiner Tipp für alle, die zuhören. Wenn man mit Condor fliegt und Business Class upgraded. Manchmal kann man Business Class für irgendwie 50 Euro upgraden. Dann ist Sportgepäck und auch Fahrräder inklusive.
Ja.
Da kann man halt eben manchmal auch für einen relativ schmalen Taler sein Fahrrad halt eben mitnehmen. Also viele Airlines, da kostet der Sportgepäck und auch Fahrräder halt irgendwie extra. Aber ich bin vor 2 Jahren, glaube ich, Hamburg nach, wohin bin ich geflogen? Ich glaube Gran Canaria mit Condor. Und das war perfekt, das war direkt und dann konnten wir halt eben Gran Guanche machen, auch eine sehr, sehr geile Route. Das hat viel Spaß gemacht.
Ja, und wie gesagt, also ich bin letztes Jahr, also nach Faro bin ich geflogen mit Eurowings und da hat der Transport 50 Euro gekostet fürs Fahrrad.
Ja,
genau. Was ich auch noch okay finde.
Ja, total, total. Gut, wir haben einmal Lüneburg-Helsinki besprochen.
Genau.
Check, eine sehr, sehr coole Route. Auf jeden Fall eine krasse Inspiration für mich. Und im Jahr darauf ist ja unser liebstes Jahr 2020 gewesen. Alle haben Erinnerungen. Aber du hast dich trotzdem auf dein Fahrrad gesetzt, aber bist halt eben nicht so weit gefahren.
Richtig. Ursprünglich hatte ich aufgrund meines Berufs das erste Mal in meinem Leben ein Round-the-World-Ticket und hatte schon Fahrräder in Seattle und in Neuseeland gemietet, weil das so Wochenenden waren und dann kam Corona, alles brach zusammen und dann musste ich mir natürlich eine Alternative ausdenken und hatte von jemandem gelesen, der im Landkreis Uelzen alle Orte besucht hat. Dann habe ich gesagt, das mache ich auch, allerdings im Landkreis Lüneburg. So, und habe dann zunächst mal geguckt, was ist überhaupt ein Ort, also wie wird das definiert. Und dann, es gibt so ein deutsches Orteverzeichnis, so, dann habe ich mir also diese ganzen Orte da rausgesucht und habe dann eben dran rumgebastelt, wie ich diese Orte alle möglichst effizient miteinander verbinde. Am Ende sind da 7 Routen bei rausgekommen und das waren nachher knapp 800 Kilometer, um tatsächlich jeden registrierten Ort im Landkreis einmal abzufahren. Und das war auch mal ganz spannend, weil einfach Wege habe ich entdeckt, also das war dann mehr so greppelmäßig, die ich natürlich vorher überhaupt nicht auf der Uhr hatte. Und das hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, weil ich konnte jeden Tag von zu Hause aus starten und habe dann im Grunde genommen, weil ich wohne ja an der Elbe, das ist ja ganz im Norden vom Landkreis Lüneburg, und konnte dann so fächerförmig nach allen Richtungen die entsprechenden Routen mir zusammenbasteln. Und das hat also auch wunderbar funktioniert. Und das ist eben auch mal so eine Möglichkeit, seine eigene Heimat ein bisschen zu erkunden. Der Landrat, der bei uns im Dorf wohnt, der meinte dann hinterher auch, also du bist auf alle Fälle in mehr Ortschaften gewesen als ich, obwohl ich schon 20 Jahre in der Politik bin. Das hat auch, wie gesagt, richtig Spaß gemacht. Man entdeckt einfach viele, viele Sachen direkt vor der Haustür.
Und es ist auch wahnsinnig weitläufig, ne? Ich bin ja mal die Route, bin ich Lüneburg in die, also Munster, Soltau, durch die Heide.
Ja.
Und dann wieder halt irgendwie so zurück. Und das war wunderschön. Wenn du halt so einen schönen Sommer halt irgendwie erwischst, dann macht das so viel Spaß.
Richtig. Und es ist eben auch etwas, du kannst überall dich absetzen, wenn hier irgendwo zu viele Leute sind. Ne? Ich meine, der Elbe-Radweg ist nun mal voll im Sommer. Das müssen wir, da kannst du auch nicht so schnell fahren, weil irgendwelche Fahrradtrupps unterwegs sind, die langsamer unterwegs sind oder Spaziergänger mit Hunden oder was weiß ich. Und hier konntest du also abseits der Touristenströme mal so die Gegend erkunden. Das war richtig gut, ja.
Ja.
Also. Und Fahrradfahren war natürlich in den Corona-Zeiten eine der wenigen Sportarten, wo man keine Abstriche machen musste.
Ja, die Fahrradindustrie hat sich damals richtig gefreut. Heute leidet sie dadurch halt umso mehr. Das ist halt so, das ist so dieser Widerspruch an sich, dass Radfahren wird jetzt wieder relativ günstig.
Zurzeit ja, wobei also inzwischen auch einige gesagt haben, dass sie inzwischen so liquiditätsmäßige Engpässe haben, dass sie pleite sind.
Ja,
Das mal sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren zurechtschuckelt. Und dann natürlich diese Tendenz, die Abhängigkeit von China und so weiter ein bisschen zu reduzieren. Bin ich mal gespannt, in welche Richtung das geht. Ja.
Ja. Ja, also aber auf jeden Fall, ich bin 2021 zum Radfahren gekommen. Ich habe vorher 33 Jahre Fahrrad nicht angeschaut und durch Covid und halt eben halt auch, weil ich ja nach Mallorca gezogen bin, ist ja das Rennradparadies
schlechthin. Genau.
Und da bin ich auf das Rennrad gekommen und dann bin ich so langsam in dieses Radfahren und Radtouren und Bikepacking und dann auch mal so Gravel und ich liebe es. Also es ist, ich sage mittlerweile, weil ich halt eben so sehr gegen Radfahren war und es so sehr gehasst habe, also naja, gehasst ist immer ein sehr, sehr starkes Wort, aber so sehr nicht gemocht habe, es gibt für jeden das richtige Rad, man muss es nur erst finden. Es gibt ja so viele Radtypen, dass man das nicht ausprobieren muss.
Ganz genau. Und da muss man dann sich vorher natürlich darüber im Klaren werden, was will ich damit. Oder man stellt sich mehrere Räder hin, also ich habe 5 im Moment. Und
kommt dann auch so ein bisschen überwand. Ist noch der Platz das Problem. Ansonsten hätte ich also mindestens 2 auf jeden Fall. Einmal ein gutes Rennrad und einmal ein gutes Gravel. Aber Tendenz ist schon zu mehreren Fahrrädern.
Ja, genau. Ne? Also das ist jetzt nur so eine Idee. Man kann natürlich auch sich irgendwas anderes überlegen. Was weiß ich, will jede Kirche abfahren oder jedes Rathaus oder was auch immer. Also da gibt's ja unglaublich viele Möglichkeiten.
Ja.
Und selbst wenn man sagt, ich habe nur meine Hausstrecke hier, die kann man ja auch unglaublich variieren, zumindest bei uns in der Gegend hier. Oder wenn man es ein bisschen extremer mag, dann kann man natürlich sich mal so die letzten Orbit-Runden angucken. Ich weiß nicht, Orbit 360, ob dir das was sagt. Das ist ja so eine Rennserie und da geht's dann zwischen 120 und 230, 250 Kilometer Gravel. Und da gibt's auch ein paar sehr, sehr schöne Runden hier im Norden.
Ja. Ja, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe davon gehört.
Ja. Also das ist wirklich, also da kann man auf Komoot oder auf welchen anderen Geschichten auch mal gucken. Die sind da alle hinterlegt und dann man muss das ja nicht im Rahmen der Rennserie fahren, man kann das ja auch privat fahren.
Das ist sowieso ein Ding, wo ich sage, Leute, nehmt mal ein bisschen Druck raus. Ihr müsst nicht immer jedes Rennen mitmachen und immer alles auf Zeit, sondern macht es so, wie ihr euch fühlt und so, wie ihr Lust habt, weil das kann ja auch viel Druck aufbauen und sehr viel Freude am Radfahren wegnehmen, ne?
Richtig, richtig. Und also ich persönlich bin zum Beispiel überhaupt kein Typ, der im Pulk fahren will. Das ist mir alles, also insbesondere, ich sag mal so, wenn in meinem Alter, da heilen die Knochen einfach ein bisschen langsamer, wenn da irgendwas passiert. Und deswegen fand ich dieses Orbit 360 fand ich ganz gut, weil man das einfach individuell gestalten konnte. Aber da gibt's auch so ein paar Sachen, die ich sehr, sehr kritisch sehe. Zum Beispiel, wenn das Scouting über Privatgrundstücke geht oder ähnliches, das versuchen die zwar rauszunehmen, aber teilweise funktioniert das nicht so richtig. Also das muss man sich dann genau angucken, aber die Routen sind jedenfalls alle auf solchen Plattformen hinterlegt und dann kann man sich auch individuell zusammenstellen, wie man da fahren will.
Ja. Ja, ich arbeite gerade tatsächlich an meiner allerersten Off-the-Path Gruppenradreise.
Schön.
Und da ist es halt eben auch für mich so diese größte Challenge ist, Zeitvorgaben nicht zu geben. Also halt einfach zu sagen, okay, lass uns einfach vorher mal irgendwie telefonieren, mache ich sowieso für jede Gruppenreise und mal herausfinden, wer ist dabei und was für ein Fitnesslevel hat man, um dann halt irgendwie für alle eine relativ entspannte Tour zu machen, weil es macht eben keinen Sinn, wenn einer halt immer irgendwie, weiß nicht, zwei Tage vorfährt.
Ja, ne? Und andere fühlen sich dann außen vor. Das, genau. Also das muss man sich tatsächlich genau angucken. Und da komme ich aber vielleicht nochmal nachher bei der European Divide drauf, wie wir das geregelt haben, weil ich da auch einige Leute hatte, die mich zeitweise begleitet haben.
Ja, ja. Können wir gleich, da sind bis dahin sind noch zwei Reisen, genau, die wir kurz ansprechen wollen. Und zwar bist du dann 2022, auch sehr cool, Mailand nach Marseille gefahren.
Richtig. Ich wollte unbedingt im Winter was machen, um eben nicht nur auf Rolle oder im Fitnessstudio oder sonst irgendwas zu fahren, und habe mir gedacht, okay, da könnte schon ein bisschen wärmere Temperaturen sein. Das war allerdings, ich bin da mit dem Zug nach Mailand gefahren, das geht relativ easy von Hamburg aus, und habe dann festgestellt, da herrscht auch Winter, und zwar richtig. Also ich hatte tatsächlich auf der Tour
liegt auch relativ hoch, ne?
Ja, jeden Morgen -6 Grad. Ne, als ich gestartet bin. Und bin dann runtergefahren nach Genua und dann praktisch die Küste lang bis Marseille. Mhm. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Tour, insbesondere.
Da hast du auch -6 Grad gehabt, also an der Küste?
An der Küste, morgens ja. Tagsüber wurde das dann bis 12 Grad warm, so ungefähr. Aber die Nächte waren halt schönes Wetter, klarer Himmel, hat mächtig abgekühlt.
Klar.
Und es war eben Corona, das heißt, ich musste auch ein bisschen gucken, wo kann ich überhaupt übernachten? Wer hat überhaupt offen? Und dann kommt natürlich mal dazu, wenn du in den Großstädten bist, wie Genua oder Mailand, dann musst du natürlich auch mal dann dir noch Unterkünfte suchen, wo du dein Rad einschließen kannst. Das will ich nicht auf der Straße stehen lassen, die Räder. Ne? Und das heißt, ich habe dann Hotels abgeklappert und einfach auch gefragt, kann ich mein Rad irgendwo einschließen? Oder kann ich es mit aufs Zimmer nehmen? Das gibt's auch bei einigen Hotels, dass man die einfach sagen, na, du hast mit aufs Zimmer. Geht auch. Und wenn es nicht allzu dreckig ist. Und
mache ich immer.
Ja. Und das war auch insbesondere auf der Strecke, da ist teilweise bin ich die Strecke gefahren, den Euro-Radweg, Euro-Velo 3. Der führt streckenweise da lang und der war super gescoutet. Da war ich also völlig begeistert. Abseits des Verkehrs, aber gute Wegstrecken. Also jetzt nicht super Gravel, aber so ganz fester Schotter oder sowas, wo man also wirklich auch super fahren konnte. Und das war auch eine Tour, wo ich dann sage, gut, Marseille ist jetzt nicht so eine sonderlich fahrradfreundliche Stadt und Mailand auch nicht. Also wenn man da raus ist, dann ist das eine wunderschöne Gegend. Im Frühling vielleicht noch ein bisschen mehr, aber dann kommen schon auch wieder die Touristenströme. Und so hatte ich quasi den gesamten Radweg für mich alleine. Das fand ich damals total toll. Und von Marseille zurück konnte ich auch wieder mit dem Zug fahren. Das war jetzt auch nicht das Ding.
Ja, das ist schon ganz cool, ne? Weil das vergisst man ja doch auch ein bisschen. Wir haben jetzt über Norden viel über mit Fähren gesprochen, ne? Und du hast ja auch gesagt, Finnland, Schweden mit Fahrrad geht ja auch nicht. Aber wenn du halt in Anführungsstrichen auf dem Festland, europäischen Festland bist, bist du relativ gut und schnell auch mit dem Zug verbunden, ne? Und du musst halt natürlich reservieren. Das ist halt zum Beispiel in Deutschland ist das schwierig, ein bisschen kompliziert, weil du hast halt auf dem ICE zwischen Hamburg und München hast du, glaube ich, 6 Fahrradplätze.
Ja.
Also sehr, sehr wenige, viel zu wenige. Musst also entsprechend sehr weit im Voraus planen. Vor allem im Sommer ist es fast unmöglich,
richtig,
spontan ein Fahrrad mitzunehmen. Ich bin letzten Sommer, da wusste ich auch nicht, wie lange bin ich unterwegs. Hab gedacht, ich mache das jetzt spontan. Auf dem Rückweg konnte ich nicht von Österreich wieder zurück nach Hamburg fahren und musste dann tatsächlich einen Mietwagen mir nehmen, um halt nach Hause zu kommen. Ja, sonst hätte ich irgendwie 3 oder 4 Tage warten müssen, um halt einen Zug zu finden.
Genau, das ist also tatsächlich ein Problem. Das ist aber auch in Frankreich ein Problem bei dem TGV. Der hat auch normalerweise nur 4 Radplätze.
Ja.
Da muss man also auch weit im Voraus buchen. Wo ich das sehr entspannt fand, war in Italien. Die habe ich einen angesprochen in Mailand. Ich wollte ursprünglich nach Apulien, habe dann aber tatsächlich in Mailand selber Corona gekriegt und musste da abbrechen. Und da sagten die mir auf dem Bahnsteig, ja komm her, hier, ich verkaufe dir gleich eine Fahrkarte. 3,50 Euro von Mailand nach Neapel war überhaupt gar kein Thema. Und wenn ich überlege, dass ich von meinem Dorf hier bis nach Lüneburg die 10 Kilometer auch 3,50 Euro bezahle für einen Radtransport, dann denke ich mir, da haben wir noch sehr, sehr viel vor uns, was da verbessert werden kann. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich möglich mit dem Zug. Und wenn man ein bisschen Zeit hat, dann kann man natürlich auch mit Deutschlandticket und regional fahren. Aber das dauert dann natürlich ewig lange. Das
wäre die Alternative gewesen, halt über an jeder Milchkanne anzuhalten und dann wirklich extrem lange unterwegs zu sein. Und dann habe ich halt eben das Auto genommen.
Aber das, also sonst, wie gesagt, also das gesamte Eurovelo-Netzwerk kann ich also auch praktisch empfehlen für Fernreisen.
Gibt es eine Strecke, die dich, also du hast ja gesagt, das war jetzt der Eurovelo 3, die dich sehr begeistert hat, also die am meisten begeistert hat, wo die Qualität richtig gut war, wo die
Ausbau so gut war? Ich bin immer nur relativ kurze Strecken auf den Eurovelo-Radwegen gefahren. Ich bin noch keinen komplett abgefahren. Ich habe zum Beispiel die Tour gemacht, den sogenannten Iron Curtain Trail.
Das ist Österreich, ja von Tschechien.
Also die geht vom Schwarzen Meer bis nach Finnland an der ehemaligen und in Deutschland an der ehemaligen innerdeutschen Grenze lang.
Ja.
Die bin ich komplett abgefahren und das ist zum Beispiel, finde ich, sehr gut gemacht, gut ausgeschildert und so weiter. Der Eurovelo 3 bin ich gefahren, auf der Strecke, die ich gefahren bin, fand ich das auch sehr gut. Den Eurovelo 1, das ist der sogenannte Atlantic Way, der geht von Nordkap angefangen bis nach Portugal und zwar über Schottland und Irland und dann Frankreich, Spanien und dann Portugal. Die portugiesische Geschichte, die wir im Rahmen des European Divide Trails gefahren sind, die war schon sehr gravellastig. Das war jetzt nicht unbedingt mit einem normalen Tourenrad zu machen. Da muss man sich das genauer angucken. Aber das gesamte Netzwerk ist ja auf der Eurovelo-Website zu sehen. Und da ist auch genau beschrieben, welche Wege ausgebaut sind, welche weniger ausgebaut sind und so weiter. Kann man eigentlich ziemlich gut machen. Und man hat eben in vielen Ländern da tatsächlich auch eine super Wegweisung. Da brauche ich noch nicht mal ein Navigationsgerät.
Ja. Wir haben ja in Deutschland auch einige, die hier so durchführen.
Ich finde,
Deutschland ist ja schon auch sehr, sehr gut ausgebaut, was Fahrradwege angeht.
Ja.
Leider ist die Qualität immer, hängt so hinterher. Ich bin ja gestern wieder auf dem Rad unterwegs, irgendwie 40, 50 Kilometer. Und dann fahre ich halt auf der Straße und dann hupen sie mich an und fahren halten den Abstand nicht ein und so weiter. Aber das Ding ist halt, man muss einfach verstehen, mit dem Rennrad, wenn ich damit, 40 km/h auf dem Fahrradweg fahre und geht diese nicht. Ganzen Wurzeln da rausschauen, das geht einfach nicht.
Ja, und das Verrückte ist, das hat mir im Bauingenieur erklärt, wenn ein Radweg gebaut wird, dann wird danach geguckt, wie viele Radfahrer fahren da und welchen Druck üben die von oben aus. Der Wurzeldruck von unten spielt überhaupt keine Rolle.
Ja, okay.
Und das ist natürlich aus meiner Sicht völlig daneben. Während mir die Holländer erklärt haben, die Anforderungen an Radweg sind genau die gleichen wie für eine Straße. Das heißt, der gesamte Unterbau muss so sein, wie als wenn ich eine Straße baue.
Ja.
Und das erklärt natürlich auch die Unterschiede in der Qualität.
Ja. Ja, okay, das war mir gar nicht bewusst. Aber das ist halt eben, das zieht sich ja durch das ganze Land. Fahrradwege einfach, außer man fährt halt irgendwie ganz entspannt auf irgendwie einem alten Damenrad, kannst du auf einem Fahrradweg als Gravelbiker oder halt auch Rennrad, kannst du da nicht drauf fahren.
Nein, kannst du nicht. Und deswegen finde ich auch ganz gut, dass in der Gesetzgebung tatsächlich steht, wenn das nicht zumutbar ist, kannst du auf der Straße fahren. Das wissen bloß die wenigsten Autofahrer.
Ja. Das ist interessant, weil ich meine, ich bin ja auch selber Autofahrer und ich weiß nicht, wie ich vorher vor meiner Fahrradzeit war, aber man vergisst halt, wenn man Radfahrer ist, ist man so, Autofahrer und Autofahrer ist dann immer so, Fahrradfahrer, obwohl man ja eigentlich beides bedient, aber man entscheidet sich halt in dem Moment immer für das eine.
Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, es gibt eben aus meiner Sicht viele Länder, die das inzwischen erkannt haben und die da dran arbeiten, die den Radtourismus, in dem Fall geht es ja hauptsächlich auch wieder ums Ökonomische letztendlich im Hintergrund, auszubauen. Und ich habe also auch ganz, ganz tolle Sachen erlebt. Und da kann ich vielleicht gleich überleiten zu dieser Belgien-Rundfahrt, weil das war nämlich eine Reise, erst hatten wir Belgien überhaupt nicht auf dem Plan. War für mich irgendwo ein weißer Fleck. Und dann haben wir uns überlegt, Mensch, das wäre doch mal auszuprobieren, und sind dann mit dem Auto und mit beiden Fahrrädern bis nach Aachen gefahren, haben das Auto in Aachen bei Bekannten stehen lassen und sind von da aus gestartet und haben dann eine Reise gemacht, erst durch Wallonien, also praktisch Südbelgien bis ans Meer, dann die Küste hoch und dann im Norden, im Flandern wieder zurück. Mhm. Und zwei Sachen zu Belgien. Erstmal, die Autofahrer waren gegenüber Radfahrern exorbitant rücksichtsvoll. Also das war wirklich toll. Da habe ich gedacht, da kann sich der eine oder andere bei uns im Lande eine Scheibe von abschneiden. Das Zweite, sehr viel.
Aber woran machst du das aus? Also
sie überholen, wenn auf der anderen Straßenseite. Also die halten tatsächlich die Abstände ein, die reduzieren deutlich die Geschwindigkeit. Ich bin mehr oder weniger an jeder Kreuzung vorgelassen worden. Also solche Sachen. Ne? Mhm. Es ist einfach ein gutes Miteinander, was übrigens in Südspanien, wo die auch so viele Fahrradfahrer haben, ob das jetzt auf Mallorca oder ob das auf rund um Malaga oder so ist, ist das auch so. Also nach meiner Erfahrung.
Ja, deswegen fahre ich zum Beispiel auf Mallorca ganz kurz im Winter total gerne Fahrrad, weil halt eben hauptsächlich Einheimische da sind, die wahnsinnig rücksichtsvoll und das halt eben auch schon seit Jahren kennen und wissen, dass es halt einfach dazugehört. Während ich im Sommer ungerne Fahrrad fahre, erstens neben den Temperaturen, aber weil die Touristen so wahnsinnig rücksichtslos sind und halt eben ganz knapp überholen, viel zu nah dran fahren. Und also das ist schon krass.
Ja, das ist, das ganz kurz ist tatsächlich krass. Genau. Und das Zweite, was mir in Belgien sehr gut gefallen hat, das war, dass wirklich sämtliche ehemaligen und stillgelegten Bahntrassen von Industriebahnen zu Radwegen umgebaut werden.
Cool.
Und das hat natürlich den entscheidenden Vorteil. Erstmal null Autoverkehr. Mhm. Und zum Zweiten kaum Steigungen. Bahntrassen haben keine Steigung, die mehr ist als 2%. Also das ist natürlich schon sehr, sehr komfortabel. Und das war für uns auch unglaublich gut, weil Belgien auch natürlich viel Kultur hat. Wir haben uns beispielsweise in Brügge, in Gent, in Antwerpen dann jeweils einen Tag länger Zeit genommen, um das alles zu erkunden. Aber die Rundreise als solches, das waren auch 1200 Kilometer am Ende. Und das kann ich, also Belgien hat mir unglaublich gut gefallen. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das war eine ganz, ganz tolle Tour.
Und sie haben aber halt auch relativ viel, es ist ein sehr abwechslungsreiches Land, ne? Du hast eine sehr, sehr gute Infrastruktur. Also du hast halt eben diese ganzen tollen und auch bekannten Orte, wo du halt alles hast, was du halt eben möchtest, egal welche deine Interessen sind. Aber du hast halt eben auch Wälder, du hast Hügel, du hast Küste. Ja. Also es ist schon auch sehr abwechslungsreich und das alles auf einen relativ
engen Raum.
Ne?
Also, ja, genau. Ja. Also das war in Belgien, gut, die Küste, da kann man sich drüber streiten, weil die relativ zugebaut ist.
Ja, und auch sehr viel bunkerlastig ist.
Ja, ne? Genau. Ja. Aber ansonsten, also Wallonien und gerade im Süden, das hat mir sehr gut gefallen, weil es eben auch ein bisschen hügeliger war mit Wäldern und allem drum und dran. Und was völlig krass war, das hätte ich nie so gedacht, das war tatsächlich die Sprachgrenze. Von einem Dorf zum anderen wird auf einmal Holländisch oder Flämisch geredet, wo vorher noch Französisch die Sprache war. Und das fand ich also schon ziemlich überraschend. Aber trotz alledem, also Belgien auch, wie gesagt, von der Rücksichtnahme, auch von der Freundlichkeit der Leute, überhaupt kein Problem, irgendwo Unterkünfte zu finden. Das war schon richtig, richtig toll.
Ja, cool. Ja. Weißt du zufällig, wie viele Kilometer das waren?
Die gesamte Runde?
Ja.
Die gesamte Runde waren etwas über 1000.
Ja, also dann auch so 14 Tage ungefähr.
Ja, ne? wir waren etwa drei Wochen unterwegs, weil wir alleine schon 3 Tage in Antwerpen waren.
Ja, genau. Und, je nachdem, wie viele Stopps man halt eben einlegt und wie lange man halt auch daraus eine Städtereise halt quasi macht.
Genau. Die Routen sind übrigens alle bei Komoot hinterlegt. Wer da auf mein Profil geht, der kann sich auch alles runterladen.
Dann können wir vielleicht dein Profil in den Shownotes verlinken, damit alle darauf zugreifen können.
Ja, wenn das können wir machen. Und,
Die ein oder andere Tour. Ich werde auf jeden Fall drauf gehen, weil ich schaue mir auf jeden Fall die Lüneburg-Helsinki-Touren. Aber Belgien habe ich halt auch auf dem Schirm tatsächlich. Ja. Weil ich halt eben genau diese Dinge halt schon alle gehört habe.
Und es ist eben so toll, du brauchst ja keinen weiten, du hast keine weite Anreise. Das ist natürlich, dann kommt das auch noch dazu. Ne? das ist ja auch gerade in den Corona-Zeiten so gewesen, dass jetzt erstmal stundenlange oder tagelange Anreise ist natürlich ein bisschen für viele schon abschreckend. Und nach Aachen ist man hier aus 4 Stunden und dann ist gut, ne?
Ja.
Also das hat mir sehr gut gefallen, das muss ich wirklich sagen. Da
wir leben natürlich halt auch auf dem Kontinent, der halt eben auch für Radfahren prädestiniert ist. Ne? Also natürlich, wir haben halt diese Vor- und Nachteile, also ne, Fahrradwege, die halt mit Verwurzeln und so weiter sind. Aber das ist schon alles sehr, sehr gut, alles miteinander verbunden und es macht halt einfach extrem viel Spaß, hier Rad zu fahren.
Ja, natürlich, natürlich. Das ist, und es machen ja auch immer mehr Leute, man findet immer mehr Interessierte und so weiter. Also das spielt da eine sehr große Rolle und macht das dann natürlich auch ein bisschen prickelnder bei der ganzen Kiste. Ne?
Und wir haben auch echt eine sehr, sehr gute Infrastruktur dafür. Lass uns über deine große, ich finde alle Reisen großartig, aber die Reise, die du jetzt letztes Jahr gemacht hast, die stellt schon so einiges in den Schatten.
Das stimmt.
Weil sie halt eben von der Länge schon einfach extrem ist. Die Höhenmeter sind auch nochmal ein bisschen extremer. Einfach alles. Also,
ich kann vielleicht mal ganz kurz sagen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. 2019, auch Corona-mäßig, hat eben ein Engländer mit dem Namen Andy Cox diese Route kreiert. Der war einfach darauf aus, die beiden entferntesten Festlandspunkte Europas miteinander zu verbinden. Und der hat das allerdings umgekehrt gemacht. Der ist von Norden nach Süden gefahren. Ich bin von Süden nach Norden gefahren. Und zwar hat er dann gesagt, der eine Punkt ist der nordöstlichste des Kontinents. Das ist die Grenze Russland-Norwegen. Und da sozusagen der letzte Punkt vom Meer, Grenze Jakobshelf. Und der südlichste Punkt, Sagres in Portugal, da gibt es einen Leuchtturm, der übrigens der am weitesten leuchtende Leuchtturm tatsächlich der Welt ist, mit 66 Kilometer Leuchtweite.
Wow.
Und das war der südwestlichste Punkt eben in Portugal. Und dann geht die Reise erst ein bisschen die Atlantikküste hoch, dann rüber nach Spanien und dann nicht an der Küste Spaniens lang, sondern parallel zur Küste ein bisschen und dann erstmal Richtung Barcelona, aber nicht durch Barcelona durch, sondern ein bisschen westlich davon über die Pyrenäen. Dann geht's weiter durchs französische Jura, Vogesen, Deutschland, Eifel, Pfalz und dann durch die Heide. Dann geht's praktisch mitten durch Dänemark durch. Das ist hauptsächlich auf dem sogenannten Ochsenweg. Der Ochsenweg ist das. So ein alter Pfad. Und dann rüber nach Schweden, ganz durch Schweden durch, ein Stück Finnland und dann noch ein Stück durch Norwegen. Summa summarum hat die Route, wenn man sie auf dem kürzesten Weg fährt, 7.550 Kilometer ungefähr und etwas über 80.000 Höhenmeter. Und ich bin das ein bisschen länger gefahren, weil meine Frau sich 3 Tage, nachdem ich losgefahren bin, den Fuß gebrochen hat. Und ich mich ursprünglich mit ihr treffen wollte, das ging dann aber nicht. Und dann hatte ich auf einmal 4 Tage über. Und dann habe ich in Deutschland noch eine Schleife durch die Eifel gedreht und durch die Pfalz, so dass am Ende tatsächlich 8.200 Kilometer rauskamen. Und die Reise selber. Ich habe am Anfang gedacht, als ich das erste Mal gelesen habe, das musst du machen. Wenn du in Rente bist, dann machst du das. Und es war tatsächlich so, ich habe am 1. Mai letzten Jahres, war ich offiziell im Ruhestand, und am 2. Mai ging die Reise los.
Ah, geil. Jetzt gar keine Langeweile aufkommen lassen.
Nee, eben. Ne? Und jetzt muss ich dazu sagen, meine Frau, die kennt das. Ich war auch beruflich jedes Jahr ungefähr 12 Wochen im Jahr in Asien unterwegs. Also von daher war das jetzt nicht so eine Diskussion, wobei ich viele, viele Paare kenne, wo das eine Diskussion darstellen würde, wenn jemand sich mal eben für 100 Tage verabschiedet. Das muss man im Vorfeld klären. So, und dann bin ich tatsächlich, habe ich erstmal einen Aufruf gestartet in diversen Plattformen und so weiter, ob nicht jemand mitfahren will. Und habe gesagt, Bedingung dafür ist, du musst in der Lage sein, ein paar Höhenmeter am Tag zu machen, muss konditionell in der Lage sein, auch mal 120 Kilometer am Tag zu fahren. Und was viel, viel wichtiger ist, die mentale Stärke haben, auch mal 10 Tage bei strömendem Regen 100 Kilometer zu fahren.
Das ist nämlich, das ist eigentlich so das Krasseste beim Radfahren. Das ist halt eben, bei gutem Wetter ist alles schön und alles easy und Pustekuchen, aber halt tagelang im Regen.
Ja.
So, und nicht mehr trocken zu werden.
Ich kann nur sagen, das ist mir auch tatsächlich passiert in Schweden, dass ich 12 Tage Dauerregen hatte und 12 Grad Tageshöchsttemperatur. Und das muss man wollen. Hm. Ne? So, aber ich habe dann trotzdem Leute gefunden, die mich zeitweise begleitet haben. Das heißt, ich hatte einen jemanden aus Buchholz, der mich durch Portugal und teilweise durch Spanien begleitet hat. Dann hatte ich eine Dame aus Hamburg, die ich schon lange kenne und die fitteste Frau ist, die ich kenne. Die hat mich durch Frankreich begleitet. So, dann hat mich mein Patensohn teilweise durch Deutschland begleitet und ein guter Bekannter, ein Sportlehrer durch Dänemark. Und ab Göteborg bin ich dann alleine unterwegs gewesen. Praktisch, ja, ich würde mal sagen, fast die Hälfte der Tour war ich alleine unterwegs. Da lernt man auch eine Menge über sich selbst. Und ich habe insofern bei der Reise richtig Glück gehabt. Das gilt als die längste Gravel-Tour der Welt derzeit. Und ich hatte nur 2 Platten. Auf der ganzen Tour. Also das war wirklich Glück. Ich habe von Leuten gehört, die sich Schaltwerke abgerissen haben, sonst irgendwas, wo dann tatsächlich die Reise einfach zu Ende war, weil das Fahrrad Schrott war. Und da habe ich also extremes Glück gehabt.
Also fährst du dann tubeless? Oder,
ich fahre tubeless. Also ja, okay, auf der Reise
muss man da auch vielleicht dazu sagen, dass tubeless natürlich halt eben auch ein bisschen besser halt auch dafür ist, ne?
Einmal das, aber zum anderen, ich hatte noch nie einen Stopfen gesetzt. Und als ich in Schweden dann 60 Kilometer von der nächsten Ortschaft einen Platten hatte, wo ich das machen musste, da habe ich nur gedacht, als ich dann das Loch vergrößert habe, oha, wenn du das jetzt nicht hinkriegst, dann hast du aber einen langen Fußweg vor dir.
Aber der Vorteil an Schweden ist, dass du da wahrscheinlich noch Internet gehabt hast.
Ja, einmal das und zum anderen, da fuhren natürlich auch Autos lang auf diesen Wegen, aber halt zwischen den Ortschaften. Also da habe ich jetzt überhaupt gar keine Bedenken gehabt. Das war in Spanien anders. Wir sind in Spanien tatsächlich durch Gegenden gefahren, wo wir 3 Tage weder Telefon noch Internet hatten.
Ja.
Das muss man bei Spanien, wenn man im Inneren fährt, wissen. Spanien hat ja nur 61 Einwohner pro Quadratkilometer. Wir liegen bei 230 ungefähr in Deutschland zum Vergleich. Und davon leben 80% an der Küste. Das heißt, Spanien ist im Inneren relativ leer. Und da in einigen Sierras, da war nix. Da war ein paar Refugis und also so Schutzhütten und das war's. Ansonsten nix. Die hatten auch keinen Strom oder gar nichts. Da war meistens eine Quelle in der Nähe und das war's. Und vielleicht so ein paar Eckdaten zu der Tour. Die heißesten Temperaturen hatten wir in der Nähe von Córdoba schon im Mai mit über 42 Grad im Schatten. Das heißt, in der Sonne war das noch ein bisschen mehr. Der höchste Punkt der Reise war der Alhambra, auch in Spanien, mit etwas über 2000 Meter hoch. Und die steilsten Abfahrten und Steigungen hatten wir in Spanien auch, teilweise bis 28%.
Krass. Also und ist Spanien halt das Land der Extreme?
Das Land war das Land der Extreme auf dieser Tour. Und insofern macht es eigentlich auch Sinn, von Nord nach Süd zu fahren, weil man dann die entsprechende Kondition hat und schon ein paar tausend Kilometer in den Beinen hat. Auf der anderen Seite muss man sich dann angucken, Spanien ist im Sommer einfach heiß. Wir haben Tage gehabt, da haben wir 9 Liter Wasser getrunken. Und da kann ich nur sagen, das wichtigste Ausrüstungsgegenstand in Spanien war der Wasserfilter. Wir haben Wasser überall hergenommen, aus Pfützen, aus Flüssen, aus Dorfbrunnen, sonst irgendwas. Und der Filter, den wir dabei hatten, der war so gut, wir hatten nicht ein einziges Mal Magenproblem.
Ja, krass. Wie wichtig, aber das ist ja der Filter gefolgt von Elektrolyten, oder?
Ja, na das natürlich auch. Ne? Am Anfang haben wir uns noch mit Cola begnügt, das ging aber nach nur 3 Tage gut. Und dann haben wir uns auf alkoholfreies Bier beschränkt und das ging hervorragend als isotonische Getränke. Das, also zumindest was meinen Körper angeht.
Das ist der Gedanke, also ich finde es ja so krass, also 9 Liter, also ich meine, ich weiß, man trinkt ja so viel, aber das spült ja auch so unglaublich viel raus.
Richtig.
Man muss da schon halt einfach ein bisschen Erfahrung haben, wenn man solche krassen Touren macht. Wenn man das so, ich will jetzt gar nicht so kleinreden, aber ich meine, die anderen Touren sind im Vergleich einfach deutlich entspannter, ne? Also
ja,
das einfach der Vergleich.
Und, also ich hatte Salztabletten dabei und ähnliche Geschichten so, damit man da einfach das ein bisschen ausgleicht. Und es war natürlich auch so, wir sind nur einfach hier im Norden, da gibt's nicht so viele Berge. Und wir hatten Tage mit 1900, 2000 Höhenmetern dabei. Da muss man sich auch erst dran gewöhnen.
Ja.
Und was diese Steilheit angeht, da schiebst du natürlich hoch, aber du schiebst auch runter. Und das ist das Frustrierende. 28% fährst du nicht mehr runter. Und auf Gravel und erst recht nicht. Und wir hatten noch bei ein paar Strecken ein bisschen das Problem. Im letzten Frühjahr hat es in Spanien und in Portugal unglaublich viel geregnet. Hm. Und demzufolge hatten wir Erosionsrinnen, die teilweise einen halben Meter tief waren auf den Wegen. Und da musste man schon sehr, sehr gut aufpassen, dass man da jetzt sich das Fahrrad nicht kaputt macht und dass man halt nicht stürzt.
Ja, ja. Ja, aber das ist schon irre. Also auf so einer Strecke halt nur zwei Platten zu haben und keine anderen Probleme. Du hast ja gesagt, ich meine, das ist ja auch einfach, das ist ja schon sehr extrem. Das sind 7000 Kilometer. Das ist für ein Fahrrad so ohne Service in 3 Monaten.
Krass. Ja, also zu dem Service vielleicht ganz kurz gesagt. Ich habe einmal in Spanien tatsächlich ein Ritzelpaket ausgetauscht, weil ich eine andere Übersetzung haben wollte für diese steilen Sachen. Hm. Da war praktisch das eine... Ich hatte am Ende 56 drauf, hinten, anstatt 48. Und das hat natürlich schon eine große Erleichterung gebracht. Das war das eine. Dann habe ich im Grunde genommen jeden Mantel einmal gewechselt, weil die einfach abgefahren waren. Und ich habe 3 Sätze Bremsbeläge verbraten in der Zeit. Und ich habe auf der halben Strecke praktisch hier bei mir zu Hause einmal 3 Tage Stopp gemacht, um einfach das Equipment ein bisschen dem Nordischen anzupassen. Hm. Und da habe ich das Rad einmal in die Inspektion gegeben,
okay.
Um sicher zu sein, dass das dann auch vernünftig funktioniert.
Ja. Wie lange warst du unterwegs? Du hast vorhin einmal ganz kurz gesagt, so 100 Tage ungefähr.
Ja, ich hatte 100 Tage geplant. Am Ende waren es mit An- und Abreise und allem drum und dran 101 Tag, davon 89 reine Fahrtage.
Wow. Das heißt, du hast An- und Abreise, du hast einen Pausentag so gesehen
gehabt. Naja, nicht ganz. Also ich hatte insgesamt 5 Pausentage in der Zeit. Ja.
Achso, sorry, 89, nicht 98. Ja, ja, ja. Nee, ja, nee. Ja.
89.
Ja.
So, okay. Das heißt, ich habe also insgesamt 5 Pausentage gehabt in der Zeit und bin im Schnitt 93 Kilometer am Tag gefahren.
Wow.
Wobei, die kürzeste Route, das war Schweden, weil ich nach 2 Stunden schon so nass war, dass ich echt keinen Bock mehr hatte. Das waren 40 Kilometer. Und die längste Strecke war auch in Schweden. Das waren 156 an einem Tag.
Ja. Ja, ja,
das war aber auch. Halt,
aber eigentlich, was war das Schwerste? War Schweden das Schwerste?
Schweden war vom Wetter her das Schwerste. Aber rein von der körperlichen Anstrengung war Spanien.
Ja, aber ich denke mir so, vom Kopf her ist, kann ich mir vorstellen, also korrigier mich, dass wenn du halt so durch diesen Norden Schwedens, diese immer geraden Straßen langfährst, dass das halt eben mental halt eben auch sehr zerrend ist.
Ja, also das kann ich absolut bestätigen. Es ist so, dass in Schweden, also in Finnland hatte ich das, da hatte ich tatsächlich die längste Geradeausstrecke, 54 Kilometer geradeaus, ohne eine einzige Kurve. Das ist schon sehr eintönig und am Anfang freut man sich noch über die Landschaft in Skandinavien, nachher sieht jeder See gleich aus. Das muss man tatsächlich sehen. Zweitens, ich hatte insbesondere Lappland, hätte ich nie so hügelig erwartet, da waren teilweise auch ein paar ganz knackige Anstiege dabei und selbst in Schweden hatte ich einmal eine 20% Steigung, was ich gar nicht vermutet hätte. Aber der Regen in Kombination mit einer relativ geringen Tagestemperatur im Sommer und wirklich permanent Wind von vorn, das waren wirklich 10 zermürbende Tage. Das muss man einfach dabei sagen. Ich hatte mich sehr auf den Polarkreis gefreut und dann schüttete das an dem Tag wie aus Eimern. Und ich habe bloß gedacht, das kann doch nicht sein, ne? Dann gibt's da so ein Café, ich da rein, mich ein bisschen aufgewärmt und dann habe ich bloß gedacht, muss weiter, weil ich wollte eine bestimmte Tagesstrecke schaffen und das da kannst du nicht anhalten. Und das war natürlich dann auch da oben, da hast du dann natürlich den sogenannten Point of No Return, den hast du natürlich längst überschritten. Ne?
Klar.
Da ist dann wirklich nur noch, also jetzt willst du das Ding auch durchziehen, ne?
Außerdem, genau, du bist halt einfach auch schon fast da im Vergleich zu dem, was du halt schon gemacht hast, ne?
Genau.
Du bist der Älteste, der
Europäer.
Der älteste Europäer, der den EDT geschafft hat.
Ja, also es gibt noch einen neuen Australier und einen Kanadier, die zu dem Zeitpunkt, wo sie fertig waren, ein bisschen älter waren als ich. Und ich hatte einen englischen Elitesoldaten getroffen, der die Tour fuhr. Der fuhr die aber auch von Nord nach Süd. Der war 4-5 Monate jünger als ich.
Ja.
Ja. Und ja, das war natürlich auch so ein gewisser Ehrgeiz, zu sagen, okay, also du kriegst das in dem Alter noch hin. Weil das sind ja alles so Sachen, genau wie diese Gravelrennen in Kirgisistan oder sonst irgendwas, da gibt's ja nichts zu gewinnen. Da geht's einfach nur um die Frage, kriegst du das hin oder kriegst du das nicht hin?
Ja, mir war auch gar nicht bewusst, dass die erst seit 2019 gibt. Ich habe die schon auch oft öfters gehört und ich habe auch schon von Leuten gefolgt, die das gemacht haben. Ist ja auch einfach, da gibt's einfach nur ein paar Touren halt online. Das wird ja auch, ist ja kein offizieller Trail, ne?
Nein,
also ist einfach nur dieser Andy Cox, der hat das einfach aus.
Genau, und hat das dann online gestellt. Und jetzt ist ja diese Website, wird betrieben vom Bombtrack in Köln. So, mit denen habe ich mich in Verbindung gesetzt und die haben gesagt, naja, im Grunde genommen geht's darum, die Strecke, jeder, der diese Strecke schafft, ist sowieso, der verdient höchsten Respekt. Das ist erstmal das Erste. Egal wie. Das Zweite ist, natürlich variieren diese Routen auch ein bisschen, weil schlichtweg mal eine Brücke nicht mehr da ist aufgrund von Regenfällen oder sonst irgendwas. Also es ist keine feste Strecke in dem Sinne. Und ja, es gibt aber ganz viele, die Teilstrecken fahren. Insbesondere gerade da im Süden, da haben wir einige Leute getroffen, die dann beispielsweise von Köln bis nach Cordoba gefahren sind oder irgendwie sowas. Und im Norden waren nicht so viele Leute unterwegs. Und im Norden muss man auch sagen, da teilt man sich einfach die Straße eben mit den Holzlastern und sonst irgendwas. Hm. Und was mir da am meisten aufgefallen ist, waren tatsächlich die Wohnmobilpiloten, die Breite ihres Fahrzeugs nicht einschätzen können. Also ich bin teilweise dermaßen eng überholt worden, obwohl nichts auf den Straßen los war, dass ich gedacht habe, was zur Hölle ist jetzt so schwer daran, einfach auf die andere Straßenseite zu fahren, wenn ich überhole.
Ja.
Das war teilweise wirklich, wirklich kritisch auch. Und im Norden muss man sich eben tatsächlich um die Versorgung ein paar Gedanken machen. Es gibt zunehmend Läden in Schweden, die kein Personal mehr haben. Das heißt, du kommst an so einen Laden und dann haben die Leute normalerweise eine spezielle Karte, mit der sich die Tür öffnet, nehmen sich ihre Ware, scannen die ein, bezahlen die mit der Karte und gehen wieder. Um diese Karte für den Laden zu bekommen, musst du aber ein schwedisches Bankkonto besitzen. So, das heißt, für Touris ist das nicht geeignet. Ich hatte tatsächlich das Glück, bei den dreimal, wo ich vor so einem Laden stand, immer auf Einheimische zu treffen, die mich reingelassen haben.
Okay.
Ja, aber die weiteste
Entfernung. Ist ja gut, aber das geht halt. Also die Hürde ist einfach nur, dass die Tür sich öffnet. Sobald du einmal drin bist, kannst du trotzdem bezahlen.
Ja, das geht. Das geht mit einer normalen EC-Karte oder wie auch immer.
Ja.
Aber das Reinkommen, das ist halt der Punkt. Ne? Und dass diese Vorsichtsmaßnahme besteht, zu sagen, also nur ausgewählte Leute sollen da diese Karte haben, um da reinzukommen, das kann ich ja sogar nachvollziehen. Aber wie gesagt, ist für Touris ein bisschen schwierig.
Ja, das kann ich verstehen.
Die Autotouristen, die können überall an Tankstellen einkaufen da im Norden. Das ist nicht das Problem. Aber wenn das weiteste auseinander waren 250 Kilometer zwischen zwei Versorgungspunkten. Und das muss man einfach wissen.
Ja, da hast du halt eben, du hast ja am Anfang gesagt, ne, 5 Kilo Wasser, 12 Kilo Gesamtgepäck hast du ja ungefähr
dabei gehabt. Ich hatte immer für ungefähr 2 Tage was zu essen dabei. Als Notreserve sozusagen. Meistens, was weiß ich, getrocknetes, nicht Müsli, Porridge. Porridge gibt's da ganz viel in unterschiedlichsten Geschmacksvarianten. Getrocknet musst du bloß mit Wasser aufgießen und fertig. Das bringt dann die Energie, die man braucht. Denn ich hatte mich vorher mit meinem Hausarzt unterhalten, der sagte, du wirst ungefähr 4000 Kilokalorien am Tag brauchen. Sieh zu, dass du die wieder reinkriegst. Und trotzdem hatte ich am Ende 9 Kilo weniger.
Wow.
Am Ende der Tour. Das heißt also, 4000 Kalorien.
Aber das sind auf 3 Monate, ne?
Also ja, natürlich. Nicht von jetzt auf sofort, ne?
Genau.
Aber nichtsdestotrotz, auch darüber muss man sich einfach Gedanken machen. Ich muss da keine Diät fahren, ne? ganz im Gegenteil.
So, also auf meinen Fahrradstrecken, auf meinen Fahrradtouren, wenn ich hier irgendwie so die Kanaren, das sind ja auch irgendwie so, weiß nicht, 700 Kilometer mit 10.000 Höhenmeter. Da gehe ich mit 500 Gramm mehr am Ende vom Fahrrad oder halt vielleicht mit ein bisschen Glück 500 Gramm weniger, weil das muss halt alles wieder aufgefüllt werden. Jeden Tag.
Ja, klar.
Das ist ja das, manche Leute denken ja immer so, das ist ja ein Traum, so viel essen zu können, aber das ist genau 2 Tage ein Traum und danach wird es halt irgendwie echt eine Last, das ist ja kein Essen mehr, sondern das wird ja fressen.
Ja, im Grunde genommen musst du einfach darauf achten, wo holst du dir die Energie her?
Ja.
Und über welche Form?
Ja. Ne?
Und ich hatte zu der gleichen Zeit vielleicht gesagt, als ich diese Tour gemacht habe, ist ja der Sebastian Breuer auch einfach diese Tour gefahren von Nord nach Süd, allerdings unter einer ganz anderen Prämisse. Der wollte den Geschwindigkeitsrekord aufstellen.
Der ist ja auch so richtig schnell unterwegs gewesen. Aber der ist aber auch mit dem ganzen Team unterwegs gewesen, hat kein Gepäck dabei gehabt. Der hat ja Vollgas gegeben.
Ja, der hat auch über 300 Kilometer am Tag gemacht.
Ja.
Und am Ende auch hauptsächlich Straße, das muss man auch dabei sagen. Aber nichtsdestotrotz, der hat in einem seiner Podcasts gesagt, oder Videos da auf Instagram, er verbraucht am Tag zwischen 7.000 und 8.000 Kilokalorien. Ja? Und die reinzukriegen, ist natürlich noch viel schwieriger. Der fängt allerdings dann auch mit einem Pott Nudeln an morgens und so weiter. Aber den Ehrgeiz hatte ich ja nicht. Ich wollte ja keinen Geschwindigkeitsrekord aufstellen. Ich glaube, da muss ich also jetzt niemandem mehr irgendwas beweisen. Mir ging es einfach darum, auch natürlich ein bisschen was mitzukriegen von der Landschaft und gerade auch beispielsweise in Deutschland, die Eifel. Ich war nie in der Eifel. Ich habe noch einen kurzen Abstecher in Taunus gemacht. So, das war einfach zu der Zeit wunderbar. Und ich habe wirklich auch eine Menge zu sehen gekriegt, auch eben teilweise in Gegenden, wo normalerweise sich jetzt nicht so viele Touristen aufhalten.
Mhm.
Ja. Naja, und am Ende dann in Norwegen, da gibt es die Stadt Kirkenes, die wird auch von der Hurtingrut angelaufen und so weiter. Und da habe ich dann, von da aus sind es dann noch 60 Kilometer bis zu diesem Endpunkt. Und das war ganz skurril. Und da geht es am Ende so 10 Kilometer so einen Bach entlang. Und der Bach ist die Grenze nach Russland. Auf der anderen Seite standen dann so Pfähle und da standen dann auch Wachtürme und ich weiß nicht was alles. Und die Norweger sagten ja auch, teilweise werden auch die Handys gestört. Und es war eine Militärpräsenz da oben, das hat mich schon wirklich, wirklich erstaunt. Gerade auch von norwegischer Seite, überall wurde gesagt, bitte die russischen Wachposten nicht provozieren und solche Sachen, den Bach nicht durchschreiten. Das erinnerte mich an die Zeiten, also ich bin groß geworden in einem Dorf und der landwirtschaftliche Betrieb, auf dem ich groß geworden bin, der lag 200 Meter von der innerdeutschen Grenze weg.
Mhm.
Und genau an diese Zeiten erinnerte mich das da oben. Das war schon, ja, insbesondere in Anbetracht der Spannungen, die es da so zur Zeit gibt, war das schon ein komisches Gefühl.
Kalte Atmosphäre, aber es war nicht die Temperatur.
Ja, das auch. Also die Temperatur an dem Tag war super. Ich hatte vorher mit einem Schweizer, der ein Jahr vorher die Strecke gefahren ist, der sagte, er hatte zu dem Zeitpunkt da oben schon im August minus 7 Grad in der Nacht. Ich hatte 27 Grad plus.
Dachte wow.
Ich. Und ja, dann bin ich quasi dann noch wieder 200 Kilometer zurückgefahren bis nach Inari in Finnland.
Hm.
Und von dort aus dann mit Bus und Zug zur Fähre nach Helsinki. Und
ja.
Die Öffis in Finnland, es ist ein Traum. Mitten in der Wildnis eine Bushaltestelle, auf die Minute pünktlich. Es hat so gut funktioniert. Und auf der Fähre, wo passiert was? Die Fähre dümpelt vor Travemünde, weil die Abfertigung im deutschen Hafen nicht rechtzeitig erfolgte von dem vorhergehenden Schiff. Und da kamen wir eine Stunde später an, weil die Deutschen nicht fertig waren. Also das war schon sehr skurril.
Ich bin letzte Woche, glaube ich, zum allerersten Mal in Finnland Zug gefahren. Oder wenn es das zweite Mal war, kann ich mich das erste Mal nicht erinnern. Und ich hatte ein bisschen Stress. Ich hatte letzte Woche eine sehr, sehr krasse Woche. Und dann bin ich da irgendwie, da kam der Zug gerade, also bin ich einfach nur reingesprungen, obwohl man das ja gar nicht darf. Man soll ja das Ticket ja vorher lösen. Und dann habe ich es auch irgendwie auf dem Handy in dem Moment nicht geschafft, weil ich die App nicht hatte. Also habe ich versucht, auf Finnish das Ticket zu bestellen. Mhm. Und dann stand da irgendwie so plus 12 Euro. Da habe ich einfach irgendwas geklickt. Habe das Ticket gekauft von Helsinki am Flughafen nach Turku. Habe dann erste Klasse tatsächlich gebucht, glaube ich. Es war wirklich spontan. Ich habe es im Zug noch gebucht. Das sind 2,5 Stunden Fahrt oder 3. 25 Euro bezahlt. Also das ist ja schon mal das krass, das erste Krasse. Und ja, dann sitzt du da und dann haben die da so ein Telefon, wie nennt man das denn? Also eine Telefonzelle in der ersten Klasse, damit die Leute, die halt telefonieren müssen, da reingehen und niemanden stören. Dann gibt es eine gratis Kaffeebar. Also wirklich Wahnsinn. Die ganze Zeit 5G.
Ja, und also das ist sowieso in Schweden, ich habe in ganz Skandinavien nicht ein einziges Mal Bargeld gebraucht. Ja. Das muss man dabei sagen. Das war in Spanien etwas anders, aber es war auch völlig okay. Und was ich natürlich auch immer wieder sagen kann, ich bin nicht in einer einzigen Grenzkontrolle gewesen. Das freie Europa mit offenen Grenzen ist einfach ein Traum. Und deswegen sehe ich das auch ganz skeptisch, wenn die jetzt wieder sagen, wir müssen Grenzen dicht machen und so weiter und so fort, wenn ich über die grüne Grenze will. Als wir von Frankreich nach Deutschland gefahren sind, das war ein Feldweg, da habe ich bloß auch ein Navi gesehen, dass ich jetzt das Land gewechselt habe. Da war überhaupt nichts. Und wenn jemand irgendwo in irgendein Land rein will, dann kommt er da auch rein, egal wie viele Grenzkontrollen ich da veranstalte. Das ist aus meiner Sicht, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ich habe das genossen, dass die Grenzen alle
13 offen Länder, waren. Ne? Müssen wir mal eben ganz kurz mal, du bist durch 13 Länder gereist.
Nee, nicht 13. Das sind, wir sind Portugal, Spanien, Frankreich, einen kleinen Abstecher in die Schweiz, Deutschland, Dänemark, was haben wir dann? Schweden, Norwegen, Finnland, Norwegen, also 9 auf der Reise.
Warum sagt man denn hier 13? Ach so, ja. Der sagt hier, durch Belgien, Luxemburg noch, Belgien, Luxemburg. Hat er vielleicht eine andere Strecke hier rausgesucht?
Ja, das kann sein.
Ja.
Aber ist ja auch egal, jedenfalls, selbst da hätte ich natürlich keine Grenzkontrolle gehabt. Ja,
das ist mega.
Das ist richtig cool. Das ist einfach ein Traum.
Und das sind 8000 Kilometer ohne Grenze.
Ja. Und dann muss ich dazu sagen, zwei Sachen noch erwähnen. Ich muss wirklich jedes Mal die Zunft der Fahrradmonteure mal loben. Egal, wo ich hinkam, wenn ich irgendeine kleine Malesche hatte, irgendwas nachgestellt werden musste oder sonst irgendwas, wo ich dann keine entsprechende Lehre für hatte, was weiß ich, bei den Bremsen einstellen oder sonst irgendwas. Die haben immer alle stehen und liegen gelassen und mich sofort bedient. Ich glaube, das Längste, was ich gewartet habe, war 2 Stunden irgendwo, bis mein Fahrrad wieder fit war. Das war also in ganz Europa das Gleiche. Das war einfach traumhaft.
Mega.
Und ich habe keine, wirklich nicht eine einzige Negativerfahrung mit Menschen gemacht. Ich hatte auch nur ein einziges Mal Stress mit dem Hund und das war in Deutschland. Ansonsten auch, was immer gesagt wird, unten auf der Iberischen Halbinsel, man muss aufpassen wegen wilder Hunde und so weiter. Das war also zumindest bei meiner Tour überhaupt kein Problem.
Da hat sich viel getan. Also ich komme ja ursprünglich aus Mallorca und bin dort geboren, aufgewachsen. Und Mallorca zu der Zeit, als ich dort gelebt habe, ist auch nochmal ein ganz anderes gewesen, als was es heute ist. Und ich glaube, und ich kenne spanische Festland nicht so gut, aber es hat sich in Spanien sehr, sehr viel getan. Wir müssen jetzt nicht darüber sprechen, wie sie es getan haben, aber sie haben sehr viel getan. Und die Zeiten von streunenden Hunden ist nicht vorbei, aber sehr, sehr, sehr wenig geworden. Ja. Katzen sind noch ein bisschen mehr das Problem, aber hat sich schon was verändert.
Ja, und wie gesagt, ich habe einmal in Deutschland ein Problem gehabt. Gut, da stellt man das Fahrrad zwischen sich und den Hund und dann war das auch ganz schnell vorbei. Das war also, wie gesagt, auch da überhaupt gar kein Problem. Was manchmal ein bisschen anonym war, ich habe ab und zu natürlich auch dann feste Unterkünfte gehabt, weil man natürlich auch ab und zu mal eine heiße Dusche genießen will oder sowas. Das war in Skandinavien teilweise komplett anonym. Ich bin in Unterkünften gewesen, da war kein Mensch. Ich kriegte bloß eine Nummer, wie ich da reinkomme. Und das fand ich schon...
War das beim Warm Showers oder einfach... Oder
Nee. Auch, oder? Also, ja, oder auch bei einer Jugendherberge zum Beispiel.
Eigenständiger Check-in.
Eigenständiger Check-in. Die haben mir dann gesagt, wenn du was Frühstück gebucht, steht im Kühlschrank, musst da und da gucken. Und da bin ich keiner Menschenseele begegnet. Und das fand ich schon teilweise dann auch ein bisschen spooky. Das hat immer gut funktioniert. Aber ab und zu ist das schon ganz nett. Und zum Beispiel eine andere Geschichte. Kurz hinter Inari gibt es ein kleines Café mitten in der Wildnis. Da habe ich angehalten auf eine Tasse Kaffee und dann sagte mir die Dame da in auf mehr auf Finnisch als auf Englisch, aber wir haben uns verstanden, für Radfahrer kostet alles bloß die Hälfte.
Geil.
Ja, total klasse. Ne?
Wow. Aber frag mich, war sie selber Fahrradfahrer?
Die war schon über 80.
Okay.
Die war, ob die noch Fahrrad gefahren ist, weiß ich nicht, aber sie sagte hier oben. Aber
vielleicht ist sie ihr Leben lang viel Fahrrad gefahren und weiß,
wer weiß,
sehr man sich freut. Also, aber das ist schon cool. Ja. Aber ich muss sagen, ich war letzte Woche, aber das ist krass, aber weil Skandinavien, die sind einfach so krass fortschrittlich und so krass digital unterwegs, dass wenn du halt irgendwie mal nicht digital unterwegs bist, dann schon Probleme bekommst.
Richtig.
Ich bin am Donnerstag, glaube ich, von Arlanda, ne, also Stockholm, geflogen. Und ich hatte die App nicht, also habe ich mir ein Ticket am Schalter geholt, weil es auch keine, da gab es auch noch nicht mal an dieser U-Bahn-Stelle, in der ich in Stockholm eingestiegen bin, gab es noch nicht mal Ticketautomaten. Ich musste also zu diesem kleinen Schalter hin und mir ein Ticket holen. Das Ticket hat papiermäßig, glaube ich, sogar mehr gekostet als am Schalter. Das ist das Erste. Und wenn ich in Arlanda aussteige, musste ich dann dieses Ticket nochmal vorzeigen und konnte nicht einfach so durch diese Schranken durchgehen und den QR-Code scannen wie alle anderen. Und da war ich fast überfordert mit, weil das Land so digital halt ist, dass wenn du da mit einem Papierzettel ankommst, länger warten musst, als wenn du halt digital alles übers Handy gemacht hast.
Ja, genau. Also auch mit, wie gesagt, mit Bargeld oder so, da gucken die dich erstmal an und fragen sich innerlich wahrscheinlich, was soll der Quatsch denn? Es gibt ja offiziell noch Bargeld in Schweden, aber das benutzt keiner.
Nee, ich habe immer noch, ich habe irgendwann mal vor vielen Jahren mal 500 Kronen in Kopenhagen abgehoben. Ich habe die immer noch. Das sind über 50 Euro, die ich nicht loswerde. Auf meinen ganzen vielen Reisen in dem Land ist fast immer alles cashless. Ich persönlich finde das ja ehrlich gesagt, ich finde das ja gut. Ich habe ja nie Geld dabei.
Ja.
Da gibt es ja in Deutschland viele, viele Meinungen zu. Aber ich finde das ja echt cool, weil ich einfach immer nur mein Handy dabei habe.
Ja, auf Reisen ist das einfach traumhaft. Wie gesagt, und du hast dann auch kein Problem, dass nur einen zu großen Schein hast oder was auch immer.
Ja.
Also alles überhaupt gar kein Problem.
Ja. Mega, mega cool. EDT, European Divide Trail. Wobei das ja eigentlich anders heißen müsste, ne? European Connecting Trail.
Das ist ja der Name, den der Sebastian Breuer seiner Route gegeben hat. Der hat tatsächlich diese Route so genannt, European Connect Trail. Und der ist aber auch noch ein bisschen anders gefahren. Der hat Italien auch noch mit eingebaut.
Ja.
Dann im Süden. Unabhängig davon, es ist einfach ein episches Erlebnis, muss man wirklich sagen, so eine Tour dann zu machen. Und ich habe das nicht einen Tag bereut, ganz im Gegenteil. Ich bin öfter gefragt worden, wie war es denn, als du dann da oben ankamst? Ja, eigentlich war das ein gemischtes Gefühl. Auf der einen Seite war ich froh, dass ich das von der Konstitution her und vom Fahrrad her gut überstanden habe. Auf der anderen Seite war ich auch in gewisser Weise ein bisschen traurig, dass das Ganze schon vorbei war.
Mhm. Ne?
Und deswegen trage ich mich jetzt im Moment mit dem Gedanken, das nochmal auf der Ostseite zu wiederholen, das heißt von Griechenland bis Norwegen.
Ja, cool.
Ja. Weil Balkan kenne ich noch so überhaupt nicht und das wäre also auch nochmal so ein Ding.
Da bin ich mir ziemlich sicher, da können wir auch nochmal sehr, sehr lange drüber sprechen, wenn du es dann gemacht hast. Also wir haben jetzt auch sehr lange über diese Tour gesprochen, aber allgemein sprechen wir jetzt schon seit anderthalb Stunden und es fehlt noch eine Tour.
Richtig, das war die in diesem Jahr. Die
Von der bist du jetzt letzte Woche zurückgekommen?
Vorletzte Woche.
Mhm. Ja.
Und die fing ja schon an, dass mein Flieger ausfiel aufgrund des Streiks.
Mhm.
So, der einzige Tag, wo der Hamburger Flughafen komplett dicht war, war der Tag, wo ich nach Bilbao fliegen wollte. Und dann haben sie mir als Ersatz eine Woche später einen Flug angeboten. Das ging aber aufgrund von anderen Terminen nicht. Und da habe ich Glück gehabt und bin dann an dem darauffolgenden Tag tatsächlich mit dem Zug von Lüneburg bis Bordeaux gefahren. Mhm. Ich habe auch in jedem Zug noch einen Radplatz gekriegt, aber auch nur, weil Vorsaison war. Und bin dann morgens um 6 los und war abends um 20.30 Uhr in Bordeaux.
Auch cool. Fährt man dann über Frankfurt?
Du fährst über Frankfurt und Offenburg, Straßburg.
Ja.
Und dann in Paris allerdings ein Bahnhofswechsel. Da hatte ich eine Stunde Zeit.
Gar Nord, Gar Süd, irgendwie so.
Ost kamen wir an und Gar Mont Terrasse oder so ähnlich. Ging das dann weiter. Es waren jedenfalls 10 Kilometer durch Paris fahren mit dem Rad. War auch mal ein interessantes Erlebnis. Wobei die in Paris wirklich daran arbeiten, das Radfahren zu fördern. Ich habe viele Radwege gesehen, die durch Bordsteine von der Fahrbahn getrennt waren. Das fand ich also sehr, sehr positiv. Und habe dadurch aber die Tour dann um 200 Kilometer verkürzt, bin dann runtergefahren nach Mimizan an die
Weil du Küste. Eigentlich, noch mal ganz kurz,
ich wollte von Bilbao in die Küste hochfahren.
Ja.
Genau, so, das hat dann vom Zeitfenster her nicht mehr gepasst und weil der Flieger nicht ging, musste ich dann ein bisschen improvisieren und in Mimizan habe ich mich mit einem Freund getroffen, der schon über eine andere Route angereist war. Und dann sind wir eben hochgefahren über La Rochelle und Le Sable de Lan nach Nantes, die Küste hoch. Das war insoweit spannend, weil es tatsächlich Vorsaison war und noch 90% aller Gastronomiebetriebe dicht waren. Mhm. Das heißt, wir mussten auch ein bisschen immer jeden Tag gucken, wo kriegen wir denn überhaupt was. Und da hatten wir auch die ersten 4 Tage tatsächlich Dauerregen. Das war natürlich, und dann im Frühjahr, es war auch entsprechend kalt, das war jetzt nicht so toll, aber die Route als solche,
aber ich glaube, wunderbar. Die ist aktuell dieses Jahr schon sehr besonders, ne? Es regnet aktuell in Südeuropa dieses Jahr außergewöhnlich viel und es ist außergewöhnlich warm und sonnig bei uns, ne? Also gestern hat es ja, ich weiß nicht, ob es bei euch gestern geregnet hat. Das war für mich so,
Wow, Regen.
Nach langer Zeit wieder Regen. Das ist nicht normal für Norddeutschland.
Nein, das ist nicht normal und das ist ja auch dieses Dürreproblem, was wir hier oben haben, aus landwirtschaftlicher Sicht betrachtet. Der viele Sonne ist zwar für viele Leute schön, aber uns fehlt schlichtweg Wasser.
Ja. Also deswegen, also wenn man jetzt nächstes Jahr diese Tour macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich relativ hoch, dass das Wetter ein bisschen besser ist.
Ja, es war auch eine Woche vorher, war es richtig heiß. Der Ginster blühte wie verrückt und so weiter. In der Woche, wo wir da waren, war es dann halt ein bisschen kälter und danach wurde es auch wieder wärmer. Aber unabhängig davon fand ich das in der Vorsaison gut, weil einfach der Autoverkehr sehr, sehr gering war und uns die Einheimischen erzählt haben, jetzt letztes Wochenende, 29. März, geht die Saison los und wenn die Franzosen dann Osterferien haben, dann wird die Region komplett überrannt. Also von daher war das für uns Radfahrer die richtige Zeit und wir haben dann 2 Sachen gehabt. Wir haben teilweise sind wir 120 Kilometer am Tag gefahren, das ging problemlos. Ich habe zum ersten Mal eine Drohne dabei gehabt. Das war auch mal ganz spannend, jetzt zu sehen, wie man das noch in die entsprechenden Dia-Vorträge oder Ähnliches einbauen kann, um einfach mal eine etwas andere Perspektive mit reinzubringen. Und ich mache das ja auch. Ich habe jetzt also die lange Reise. Das ist wirklich ein Multimedia-Vortrag, den ich jetzt inzwischen auch schon ein paar Mal gehalten habe. Und da will ich auch noch ein bisschen mehr machen in die Richtung. Und Frankreich ansonsten, wie gesagt, die Züge wunderbar, wenn man einen Radplatz kriegt, pünktlich, alles, die Leute extrem freundlich, die Autofahrer rücksichtsvoll. Also ich war von der Küste da wirklich begeistert. Und da sind wir auch wieder auf dem Eurovelo gefahren, und zwar das Teilstück in Frankreich, den Eurovelo 1. Mhm. Das, wie gesagt, ist dann dieses Ding von Nordkap bis nach Portugal und wir haben den französischen Part quasi zumindest bis Nantes gewählt, der geht dann noch über die Bretagne und dann irgendwann rüber nach England. Bretagne ist sicherlich auch nochmal wunderbar. Kommt dann in den nächsten Jahren.
Ja, ne? Aber also du hast ja gesagt, also so die ganze Infrastruktur ist gut. Also Frankreich.
Ja, also da ist überhaupt gar nichts zu meckern. Man muss, wie gesagt, natürlich entweder das im Vorfeld planen oder man, wenn man flexibel ist, dann sagt man sich halt, an den einen Tag fahre ich halt nur aufgrund dessen, weil da was offen hat. In der Vorsaison 100 Kilometer und dafür die nächsten 130 oder so. Also diese Flexibilität, die hat man ja aber meistens auf dem Rad.
Und wie sind die Franzosen gegenüber den Radfahrern?
Also ich glaube, das kommt immer mehr. Wir hatten überhaupt gar keine Probleme, wir haben uns gefreut. Teilweise wird natürlich auch gefragt in dem Alter und ihr seid mit so Minimalgepäck unterwegs und so. Wie macht ihr das? Da kann ich natürlich im Grunde genommen nur sagen, gut, ich habe jetzt eine gewisse Grundkondition, die vielleicht im Winter ein bisschen nachlässt, aber relativ schnell wieder aufgebaut ist. Das muss man sich natürlich auch sich selber fragen, was will ich? Dann ist natürlich immer das Ziel der Reise, ja, will ich viel eben Kultur angucken oder Ähnliches? Oder reizt mich das Fahren als solches? Und ansonsten einfach losfahren.
Ja.
Also, absolut. Wenn mich jemand fragt, dann sage ich, ja, und hier und da, ich sag, mach dir nicht so viel Gedanken. Du kannst eigentlich mit jedem Rad losfahren. Reduziere dein Gepäck. Du brauchst nicht viel. Ich hatte mal also eine Begegnung auf der Fähre in Finnland. Da war eine junge Dame, die war ein bisschen durch Finnland gefahren und ich fragte dann so, weil die 4 Packtaschen hatte und die alle rappelvoll waren, was sie denn so dabei hat. Ja, sie sagte also, ich habe alleine schon 5 Gläser Nutella mitgenommen, weil ich die brauche und ähnliches. Das kann man auch unterwegs kriegen.
Ja.
So, und wenn ich in der Gruppe fahren will, ich habe ja gesehen, ihr habt auch eine Dame dabei gehabt, die mit einem völlig Fremden durch, weiß nicht, Venezuela oder
wo? Genau,
Kolumbien. Irgendwo in Südamerika. Ja.
Ja.
Das kann gut gehen, aber ich habe für mich persönlich gesagt, ich will die Leute vorher zumindest mal kennengelernt haben, mit denen ich losfahre. Insbesondere, wenn es dann um die mentale Stärke geht. Hm. Wie wir in Schweden eben mit so schlechtem Regen, schlechtem Wetter oder sowas. Das muss passen.
Ja.
Bei so einer Langreise.
Ja.
Und ich hatte jetzt also 4 verschiedene Leute, die mich teilweise begleitet haben, die alle völlig unterschiedliche Persönlichkeiten, hat aber wunderbar geklappt.
Aber also alle aus dem Freundeskreis oder Fremden?
Ja, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, die kannte ich alle. Und ich wusste natürlich auch, wie die konditionell drauf sind und so weiter. Und das hat, denke ich mal, sehr geholfen. Weil auf die Anfrage als solches, wer hätte eventuell Lust, bei der großen Reise, da hat sich niemand gemeldet. Ja, das war null Resonanz. Ich kann das verstehen, wenn man arbeitet im Zeitfenster von 100 Tagen, das hat natürlich nicht jeder.
Naja,
das ist mal klar. Ne? Und wenn man sich so anguckt, wer die European Divide Trail schon mal gefahren ist, dann sind das entweder Leute, die Studenten sind oder zwischen Studium und Job sind. Oder wenn es die Älteren sind, dann sind die in irgendeiner Art und Weise schon aus der Arbeit raus.
Ja.
Aber ich sag mal so, dieses Zeitfenster von Mitte 30 bis Mitte 50, das ist da fast überhaupt nicht vertreten. Ja. Das ist natürlich die Zeit, ist, wo ich eigentlich voll, da kommt Familie, da kommt Job und. Und da hast du einfach nicht die Zeit für solche
Langreisen. Die Frage ist natürlich aber auch, ob man halt 3 Monate mit einer Person die ganze Zeit verbringen möchte.
Das ist das
Nächste. Mit der man nicht verheiratet ist.
Ja. Das ist das Nächste. Ne? Also ich hatte jetzt der Lars, der war, wie gesagt, durch Portugal, und der war 3 Wochen dabei, Portugal und Spanien. Petra war 3 Wochen Frankreich dabei, mein Patensohn 1 Woche in Deutschland und der Harper, der mich durch Dänemark begleitet hat, der war auch 1 Woche dabei.
Ja. Ja, lass uns noch mal ganz kurz zum Schluss, übrigens, also es war ein super interessantes Gespräch, also es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel Inspiration mitgenommen. Noch mal ganz kurz über das Fahrrad sprechen. Du hast 5 Fahrräder zu Hause. Welches ist dein Hauptfahrrad für solche Touren?
Für die lange Tour, das war ein Salza Fargo. Das ist ein, schon fast ein Mountainbike, was für solche Touren extra gebaut wird.
Okay.
Das ist ein amerikanisches Fabrikat. Und wird auch ganz viel in solchen extremen Gravelrennen eingesetzt und so weiter. Wiegt als Stahlrad, also das sind 2 Vorteile. Erstmal ist alles außen verlegt. Ich kann das relativ leicht reparieren. Ich habe keine innenverlegten Kabel und sonst irgendwas. Mhm. Ist ein Stahlrahmen, wo ich immer sage, den kriegt zur Not jeder Dorfschmied zusammengebraten. Und so simpel wie möglich. Das ist da die Devise. Wenn ich jetzt hier in Deutschland unterwegs bin und kein Gepäck dabei habe, jetzt in Frankreich war ich mit einem Ridley Canzo unterwegs. Das ist ein Carbonrad, was ich aber auf so einer Extremtour nicht empfehlen würde. Weil ich da einmal Probleme mit dem Rahmen habe, dann ist vorbei.
Ja, nee, kriegst du auch nicht mehr repariert, wenn du halt irgendwo in the middle of nowhere bist.
Ja.
Was für Reifen?
Das waren jetzt 45er Reifen, die ich da drauf hatte. Mit richtig Stollen drauf auch, weil das eben, ja, ich sag mal, ich hatte bestimmt 80% reine Gravelstrecke. Ne?
Du sprichst jetzt von der EDT?
Von der Langreise. Ja. Von den anderen, das sind meistens, habe ich da auf den Gravelbikes 40er Reifen drauf, 42er und dann meistens die Standardreifen, was weiß ich, von Continental oder von Schwalbe oder wie auch immer.
Okay. Ne? Und das Letzte, was mich noch interessiert, elektronische oder manuelle Schaltung?
Manuelle.
Ja.
Manuelle. Okay. Ne, das cool. Und ich habe alle Fotos mit dem Handy gemacht.
Ja. Okay, sehr, sehr cool. Wir verlinken alles in den Shownotes. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit heute Morgen. Ich wünsche dir, wenn du Griechenland, Norwegen machst, dann lass uns da nochmal zu sprechen, weil
vielleicht
den einen oder anderen auch wieder interessiert. Ein paar tolle Touren. Also ich bin mir ziemlich sicher, da ist sehr viel Inspiration für sehr viele Leute dabei. Ich bin sehr gespannt auf die Kommentare und alles, alles Gute.
Ich bedanke mich bei dir für die Zeit, die du genommen hast.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder ab 4 Uhr morgens. Gibt es eine neue Off the Path Weekly Podcast Folge und jeden Tag, auch immer um 4 Uhr morgens, findest du im Off the Path Daily noch ganz viel tolle Informationen und Inspirationen über unsere Welt. Das war's von mir. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis nächste Woche.